Ja gut, wollen wir mal anfangen? Wollen wir einfach mal gucken, wo uns der Flow hintreibt
heute? Die Frage ist ja, ob Thomas jetzt drei Kreuzzeichen macht, dass wir vorbei sind mit diesen schlechten Folgen.
Das weiß ich noch nicht. Das kommt ja darauf an, was ihr gespielt habt.
Das ist ja die Frage, ob er das ernst meinte, dass wir auch noch Kinderspiel des Jahres machen.
Heute ist Kinderspiel des Jahres, oder? Habe ich mich darauf vorbereitet.
Also Kinderspiel des Jahres fände ich tatsächlich auch interessant. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich kriege da immer viel zu wenig von mit. Trotz dessen ich da sehr interessiert dran bin. Aber gefühlt kramt die Jury dann immer Spiele raus, von denen habe ich noch nie was gehört.
Ja. Du kannst Kinderspiele nur reviewen in dem Zeitalter, wo deine Kinder selber spielen. Also ist, oder du arbeitest im Kindergarten.
Ja, oder wie ich dann mit meinen
Kindern. Oder wie du, ja, genau.
Ja. Aber ich spiele tatsächlich auch gerade was. Vielleicht spreche ich
du mal, bist ja durch in ist. Der Zeit, wo deine Kinder aufwachsen, also so zwischen 4 und 9, 10
maximal. Also danach irgendwo. Wachsen die nicht mehr.
Danach wachsen ist vorbei. Also dann ist generell ist Schluss. Also
das ist interessant bei deinen Kindern.
Da bist du ja der Experte, was Kinderspiele angeht. Aber danach nicht mehr.
Ja. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Stattdessen haben wir heute richtig wie nennt man das denn jetzt hier?
Auf die.
Ich will jetzt nicht das Schimpfwort oder, weil wir sind ja gar noch bei Kinderspiel. Genau.
Pauke.
Aber ich muss sagen,
wir hauen auf
die Pauke. Ja, so, wir hauen heute richtig auf die Pauke. Zumindest ich habe tatsächlich gerade wieder so eine Eurogame-Phase. So, jetzt habe ich vor ein paar Folgen gesagt, oh nein, ich finde Eurogames sind alle so langweilig geworden, keine Ahnung. Und jetzt habe ich tatsächlich wieder ältere gespielt und habe gemerkt, Mensch, das ist ja schon.
Eurogames wollten wir machen, wenn Thomas mal fehlt eigentlich.
Ja, ja, aber nicht beim gespielt. Beim gespielt darf ich immer noch sagen, worüber ich sprechen will.
Kannst du?
Thomas, kannst über alles reden. Wir können über alles reden, Simon.
Ich habe übrigens mal Bloodstones verkauft.
Ja, habe ich gesehen.
Das war
im Stapel drin.
Was ist da passiert?
Was ist da passiert? Ganz einfach, meine Freundin mochte es nicht. Und ihr beide habt es. Was soll ich machen?
Ja, und wir haben es seit Januar nicht mehr gespielt.
Wir wollten es die ganze Zeit zu zweit spielen. Ich fand es nämlich zu zweit auch sehr gut. Wir haben ja im Gespielt schon mal drüber gesprochen. Aber ganz ehrlich, für 100 Euro einen dicken Karton da stehen haben, den ich nicht benutze, das macht leider überhaupt gar keinen Sinn. So. Manchmal ist es hart beim Aussortieren. Der Stefan kann überhaupt nicht relaten. Der hat unendlich Platz in seinem Regal. Oder soll ich sagen, in seinem Raum. ich sehe da hinten auch schon wieder was auf dem Regal stehen bei dir.
Das ist Voidfall.
Ja. Oh, das will ich auch gerne noch spielen jetzt, wenn ich gerade in der Euro-Phase bin. Nee, aber von daher.
Spiel des Jahres.
Ja.
Spiel des Jahres Kandidat.
Trotzdem, ich habe nicht nur Eurogames mitgebracht. Ich habe auch eins der kreativsten Spiele, die ich bisher, gespielt habe. Sehr
kreativ,
cool.
Weil es kreativ designt ist oder kreativ, weil ich kreativ werde?
Nein, kreativ designt. Soll ich damit direkt anfangen? Geht auch ganz schnell.
Schieß direkt los.
Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Thomas, Stefan und Simon.
Und zwar war ich total angehuckt, weil ich glaube Better Board Games war es, hat es in einem Video erwähnt, ein Spiel, was out of print ist, aber was dieses Jahr wohl ein Remake oder man könnte schon sagen, ein Reboot bekommen wird, also unter vielleicht auch anderem Setting. Und zwar spreche ich von Witness. Das ist ein Spiel, was im Blake & Mortimer Comic-Universum spielt. Man muss die Comics aber dafür nicht kennen. Ich kenne die auch nicht, aber was ziemlich cool ist, es ist ein Deduktionspartyspiel für 4 Personen. Klingt erstmal crazy, ist es auch. Worum geht's? Wir kriegen alle so kleine Büchlein und lesen nachher einen Fall durch und müssen dann anhand unseres Büchleins unseren Hinweis quasi begreifen, verwerten, wie auch immer, und müssen den dann an die anderen, beziehungsweise an eine andere Person weiterflüstern. In der Zeit flüstert auch eine andere Person einer anderen Person was ins Ohr und so gehen die Informationen quasi einmal um den Tisch. Aber so, dass du dir das merken musst. Das heißt, Information 1 hast du selbst, Information 2 kriegst du vom anderen, an den dritten gibst du Information 1 und 2 weiter und kriegst beim dritten Mal Information 1, 2 und 3 quasi. Das klingt erstmal witzig, weil ist ja auch so ein bisschen stille Postprinzip ist. Wir dürfen wirklich nur flüstern und sind geheime Informationen, aber was ziemlich cool ist, wir haben danach wirklich ein Deduktionsrätsel. Also wir haben quasi Hinweise gesammelt untereinander, aber müssen daraus einen Fall lösen. Und die sind sehr, sehr kreativ, die sind sehr unterschiedlich. Bei dem einen müssen wir Fußspuren analysieren. Da haben wir wirklich so einen Vogelperspektiven-Tatort und müssen dann herausfinden, was ist da passiert. Bei dem anderen müssen wir herausfinden, wer sitzt zwischen uns bei einem Tisch mal. Man kann es auf BGG auch ganz gut erkennen. Und wir haben das jetzt in einer Vierergruppe gespielt. Da ist es gut angekommen. Wir haben es jetzt auch mit meiner Tante und meinem Onkel gespielt. Und wir haben, glaube ich, ja, ein Fall geht so 10 Minuten. Wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Fälle gelöst an dem Abend. Und das ist ein großer Ritterschlag, weil mein Onkel eigentlich nicht so gerne Brettspiele spielt. Es war aber dafür wirklich unique genug, dass ich sagen würde, dass das ein wirklich tolles Spiel ist. Also wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, es mitzuspielen, dann probiert das gerne mal aus, wenn euch das anspricht. Geht halt wirklich nur zu viert. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass sie beim Reboot jetzt versuchen, vielleicht auch mal eine Fälle für 3 oder 5 Personen zu machen, dass man eben so ein bisschen flexibler schauen kann. Aber ich fand, also super unique, sehr schön umgesetzt und hat wirklich großen Spaß am Tisch gemacht und kann man wirklich auch so zwischendurch dann einfach mal eine Runde spielen, weil es halt auch wirklich so schnell geht. Habt ihr davon schon gehört?
Mhm. Ich hatte das sogar mal, aber ich habe nie die Runde dafür an Tisch bekommen und habe es dann weiterverkauft irgendwann.
Ich hoffe für einen guten Preis.
Ja, das war ja längere Zeit.
Krass, dass du das aber hattest.
Ja, klar. Das hat damals auch eine gute Startup and Sit Down Review bekommen. So, also das Spiel hatte definitiv ein erstes Leben, in dem es so schon so als Liebhaber-Geheimtipp firmierte. Ne? Aber es ist ja schön, dass es nochmal auch neu aufgelegt wird. Ist ein uniques Spielprinzip, also freut mich, dass da weiter Interesse dran besteht.
Ja. Gut. Ist mit nichts zu vergleichen. Wie gesagt, also Stille Post meets Cluedo, könnte man sagen. Und man spielt es auch zusammen. Also die Punktzahl werden dann nachher zusammen addiert. Das heißt, man versucht auch die Informationen so gut wie möglich weiterzugeben, damit jeder am besten den Fall lösen kann. Ja, den löst man nämlich nachher nicht zusammen, sondern jeder einzeln. Ja, wirklich cooles Ding, wollte ich kurz erwähnen, weil hat Spaß gemacht. Was habt ihr uns Schönes mitgebracht?
Thomas, erzähl doch mal.
Ja, ich hatte kurzfristig Sorge, ja, als Simon vom kreativen Design sprach, dass er über Pax Penning sprechen möchte, dass wir letzte Woche das erste Mal gespielt haben. Das zweite Spiel von Milda Matilda, das ist nicht ihr ganzer Name, ich glaube, sie heißt Matilda Simonsson, eine schwedische Game-Autorin, deren Erstlingswerk Turncoats war. Und die Besonderheit ihrer Spiele ist, dass sie erstens historisch sehr versiert ist. Ich weiß nicht, ob sie selber Historikerin ist, sich diesen Themen annimmt und zweitens ihre Spielmaterialien in großen Teilen selber herstellt. Die Spiele bestechen beide durch genähte Tischdecken, die sehr kunstvoll gestaltet sind und sehr schnuffelig, nebenher gesagt auch. Und Turncoats war so ein bisschen der abstrakte Bruder von A War of Whispers. Das heißt, dieses Spielprinzip, wie wir es auch in Der König ist tot haben wir schon mal erwähnt, ne? Dass man eben die drei Fraktionen, die auf dem Spielfeld sind, nicht direkt eine davon ist, sondern durch seine Spielsteine, die man in der Hand hat, beeinflusst, wie stark welche Fraktion ist und auch wie stark man welcher Fraktion davon angehört. Das war Turncoats. Einfaches Spiel, für 5 Minuten erklärt und in einer Viertelstunde gespielt. Und
Pax Penning, das sehr gut, ne?
Wir fanden das beide hervorragend. Ja.
Das ist super. Ich weiß, da steht es bei mir neben Der König ist tot. Ich finde beide sehr, sehr gut. Kann mich nicht klar entscheiden.
Ich würde sagen, Turncoats, wenn du nicht so viel Zeit hast, und König ist tot, wenn du doppelt so viel Zeit hast.
Ja, gut. Aber auch vom
Level her. König ist tot kriegst du in einer halben, hat dreiviertel Stunde hin und Turncoats in, sag mal, 10 bis 20 Minuten bestimmt.
Das stimmt, genau.
Aber jetzt, und wie stehen die beiden Spiele zu War of Whispers?
War of Whispers dauert auf jeden Fall länger, ist so thematischer etwas und leider auch etwas enger im Korsett von dem, was es tut. Bei War of Whispers hat man manchmal das Gefühl, dass das Spiel sich selber spielt, finde ich. Ne? Also, dass du wirklich zu wenig Einfluss auf das genau hast, was auf der Map passiert. Und das sollte in einem Spiel, in dem es um Einfluss auf die Map geht, nicht der Fall sein. Ne? Also bei
War of Whispers. Zur Erklärung, ne, War of Whispers, und so würde ich jetzt die anderen Spiele auch einschätzen. Das sind Spiele, wo nicht klar ist, für welche Fraktion du bist und quasi alle bewegen kannst. Und am Ende kommt sozusagen der große Reveal, welche Farbe sozusagen deine ist. Mhm. Und in dementsprechend punktest du.
Ja. Genau. Und da hat, und jetzt in dem Vergleich, also War of Whispers mochte ich damals auch sehr gerne, weil ich dieses Prinzip sehr gerne mag. Es hat da aber im Vergleich hinter Der König ist tot und hinter Turncoats auch den kürzeren gezogen, weil es zu lang dafür ist. Weil die Züge, glaube ich, und das Spiel ein bisschen zu komplex für diese volatile Mechanik ist, dass dir jeder andere deinen Zug zerschießen kann, jederzeit. Und du möchtest schnell darauf reagieren, und War of Whispers ist ein bisschen zu langsam darin. Ist ein bisschen zu sehr dem Dudes on the Map-Genre, nachdem es auch mehr aussieht, verhaftet. Und solche Probleme hat Turncoats nicht. Ne? Und zu Pax Penning, ein Pax-Titel ohne den ganzen Eklund-Ballast. Ja, also muss man ja leider wirklich so sagen. Phil Eklund, schwieriger Autor, Autor von Pax Renaissance und Pax Transurbanity. Ja, Schwurbler vor dem Herrn und so. Ich bin in der Thematik nicht so drin. Ich weiß nur, dass ich einen großen Bogen darum mache, weil der da halt entsprechend verschrien ist. Sein Sohn Matt ist, glaube ich, da möchten wir es nicht als vererbbar ansehen, sonst könnte ich kein Station-Freund mehr spielen. Aber das ist bei allen Game-Designs so eine Schwierigkeit auf jeden Fall. Und deshalb ist es schön, ein Pax-Game zu haben, ähnlich wie Pax Pamir, das damit nichts zu tun hat. Und Pax Penning vereinigt nun dieses abstrakt reduzierte, künstlerisch gestaltete Design von Milda Matilda Games mit einem waschechten Pax-Games, das auch wirklich Elemente aus Pax Pamir zum Beispiel drin hat.
Das wollte ich gerade fragen. Das hat mit Pax Pamir, Pax Pamir ist ja so gerade von euch beiden mega Favorit, glaube ich, fandet ihr beide super gut.
Ja, jetzt wöchentlich.
Und die hängen, das sind alles unterschiedliche. Gag, ja.
Wie Thomas einfach vor 10 Folgen gesagt hat, das könnte ich jede Woche, werde ich dann spielen.
Nee, ich könnte es jede Woche spielen, das verstehe ich auch.
Ja, komm mir auf.
Aber das ist, sag nochmal kurz, was beinhaltet die Serie Pax? Das sind unterschiedliche Autoren.
Ja, es sind unterschiedliche Autoren. Es sind, glaube ich, die Eklunds größtenteils, Phil und oder Matt. Und was die Spiele so
mit
zusammenschmeißen,
der Matilda?
Die hat mit denen nichts zu tun. Die kennt einfach
aber
nur die Pax-Spiele.
Aber das ist auch ein Pax-Spiel.
Ich glaube, es ist ein Pax-Spiel. Sie darf das als Pax-Spiel betiteln. Und es geht um die Philosophie hinter den Spielen, dass du sich verändernde Allianzen hast, dass du etwas undurchsichtige Siegbedingungen hast dabei und dass die Spiele im weitesten Sinne durch einen sehr dynamischen Markt gesteuert sind. Das sind so die einigenden Faktoren. Hm. Ich habe auch nicht alle gespielt dabei, ne? Aber also, ne, dieses Backstabbing-mäßige oder dieses, man wechselt die Seitenartige, dieses indirekte Storytelling, dass du einen Markt hast, mit dem du arbeitest, das ist mit dabei. Und ansonsten gehen die halt die unterschiedlichen Zeiten durch. Ne? Also ich glaube, es gibt 5 oder 6. Ne? Pax Viking gibt's noch.
Ist ja auch egal. Also für mich war das Thema jetzt auch. Ja, also kannst du erstmal weitermachen.
Ja, das muss man nämlich dazu sagen, weil das Spiel
ist halt immer abstrakt.
Für mich, ja, also ich finde, das Spiel ist 100%ig abstrakt und 100%ig thematisch dabei. Das ist, wenn man das Regelheft liest, ist wirklich jede der abstrakten Dinge, die wir in dem Spiel tun, durch thematische Dinge erklärt. Wir befinden uns thematisch im Schweden, kurz vor der Christianisierung oder am Beginn der Christianisierung. Der erste Schwedenkönig der hat sich einen Münzmacher aus England holen lassen. So viel ist historisch belegt. Ansonsten ist es so ein historischer Blindspot, so wie bei Pax Pamir auch, ne, wo sie auch sagt, so, wir wissen nicht genau, was da passiert ist, aber die Runensteine und sowas lassen darauf schließen, dass das passiert ist. Also wir haben einen König, der möchte seinen Einfluss in die Stadt Sigtuna, wo das Spiel praktisch spielt, ausweiten und hat sich Münzmacher kommen lassen, die sein Bildnis prägen auf Münzen. Und diese Münzen haben wir vor uns liegen, die bestimmen, welche Aktionen wir haben. Ist die Münze ungeprägt? Ist es ein freier Silberwert? Dann sind wir ein selbstständiger Jarl. Wenn sie gedreht ist, dann folgen wir dem König in ein glorreiches neues Zeitalter. Und am Ende kann eben der König gewinnen oder die Jarls, je nachdem, was im Spiel passiert. Und die Glassteine, die man aus Turncoats zum Beispiel kennt, ne, also mit denen dort Allianzen und so weiter gezeigt werden, die spielen bei Pax Penning eine große Rolle. Die stehen nämlich in unserem Haus hinter einem Sichtschirm versteckt, haben wir praktisch Steine in der Farbe unseres Hauses, die anzeigen, wie viel Einfluss wir selber in unserem Haus haben und wie viel Einfluss andere Spielerfarben in unserem Haus haben. Wie das gerade aussieht, ist für die Spieler nicht einzusehen, aber wir können natürlich dafür sorgen, so machen wir mal eine günstige Hochzeit oder schicken wir mal unseren Neffen hier hin. Muss man thematisch einfügen, was man da tut. Ne? Also ich gebe dem Simon 3 Steine in der Hoffnung, dass mein Haus am Ende mehr Einfluss bei ihm hat, als ihm recht ist und sowas. Das heißt, es ist so die ganze Zeit Wheeling and Dealing über diese Faktoren. Zusätzlich gibt es eben einen Markt, wie in jedem Pax-Spiel, auf den man setzen kann und dann entsprechende Aktionen bekommt, den Bischof besticht oder den König zu jemand anderen schicken kann und alles. Das möchte ich jetzt gar nicht alles im Detail erklären, weil das Spiel ist nicht zu erklären, indem man die Regeln erklärt. Das mussten wir in der ersten Partie auch feststellen. Die Regeln sind an und für sich easy und auch leicht zu erklären und soweit auch schlüssig. Aber das Spielgefühl und worum es eigentlich geht, dass du nämlich Tauschhandel treibst mit so Gefallen und dass du den Mitspielern Gefallen tust und sagst so, hey, nimm dir doch noch einen Stein von mir, dann darfst du einen Würfel mehr benutzen. Wie sieht's aus? Ne? Das war so unnatürlich für unsere kapitalistischen Gehirne, dass es die erste Runde gebraucht hat, bis wir da durchgestiegen sind. Und,
du hast die erste Runde gespielt. Ich habe ja gewonnen.
Ja, mit einem Regelfehler. Du hättest den König nicht zweimal bewegen dürfen.
Ja. Können wir das bitte ausdiskutieren jetzt?
Du hast die Regeln erklärt.
Ja, und das habe ich auch gesagt, aber das haben wir alle vergessen dann am Ende. Aber das ist es halt. Ne? Du musst, das meine ich auch damit, wenn ich sage, es ist thematisch und gleichzeitig abstrakt dabei. Ne? Also du kannst die Regeln lernen und sowas, aber worum es eigentlich im Spiel geht, das war uns allen erst so zum Ende der Partie hin eigentlich klar. Ne, dass man gucken muss, dass man nicht irgendwie unendlich viele Farben von den anderen bei sich liegen hat. Auch diese Endbedingungen, die sind dabei total kritisch. Ne? Also, dass man gucken muss, gewinnt am Ende der König, gewinnt am Ende der Jarl, wie spiele ich darauf, was möchte ich eigentlich machen? Das hat sich alles erst im Laufe dieser ersten Partie vor uns ausgebreitet, was das für mich sehr, sehr spannend macht. Ich möchte das unbedingt nochmal spielen und kann dazu jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen, außer dass ich glaube, es ist wirklich das eines der kreativsten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Es war leicht zugänglich und kurz für ein Pax-Spiel, eine Stunde. Ne, mit vier Mann haben wir ungefähr gebraucht. Die Regelerklärung war ein bisschen länger. Ja. Also es wäre sonst auch, also es steht glaube ich 60 Minuten bis 120 dabei und vielleicht kommt es auf 90 aus, je nach Runde. Ne? Es geht von 3 bis 5 Leuten und hat meines Erachtens viel Potenzial und ich hoffe, dass ich dafür nochmal eine Runde zusammenbekomme. Auch wenn der Simon da am Ende schon wieder im Turbo-Move, das war so, wir beenden das jetzt hier und da praktisch den Turbo-Move gemacht habe, um das Spiel dann auch zu gewinnen. Das ist, wie wir es zuletzt bei Forbidden Stars gesehen haben.
Ja, stimmt. Ja. Ey, es gibt leider viele Parallelen. Ich fand es auch nicht so gut.
Ja. Also, wenn die Parallele zu Forbidden Stars ist, heißt es, es ist ein wirklich gutes Spiel. Wenn Sie
das heißt, ich habe während des Spiels wenig verstanden und habe nachher trotzdem gewonnen. Das ist eine gute Parallele, das kann man schon sagen. Also ich muss ehrlich sagen, mir war das Spiel tatsächlich zu undurchsichtig während des Spielens. Also ich fand das mit den Würfeln komisch. Ich fand das mit diesem gesamten Wegen und diesen Händlern, das war für mich, ich weiß nicht, es fühlte sich für mich nicht ganz rund an. Gut, das war jetzt auch die Erstpartie. Aber man muss auch ganz klar sagen, Spiele müssen natürlich auch in der Erstpartie zumindest so überzeugen, dass ich sagen würde, ich will dem Spiel auch wirklich noch eine zweite Chance geben. Und da fand ich es tatsächlich nicht gut genug für. Ich würde jederzeit Turncoats irgendwie vorziehen. Ich fand, es war irgendwie auch gefühlt so künstlich komplex, so ein bisschen. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass das jetzt so rund war, sondern wir haben manche Aktionen überhaupt nicht gemacht. Dass ich gewonnen habe, lag nur daran, dass ich angefangen habe, am Anfang oben zu liegen bei der Hierarchieleiste und niemand getauscht hat. Gut, das kann man jetzt mit unserer eigenen Dummheit irgendwie begründen, aber ich finde, das ist ein unfassbarer Vorteil. So, wenn alle anderen erstmal, sag ich mal, da hingehend arbeiten müssen, dass sie da an diese Position kommen, wo ich bin und ich in der Zeit aber andere Sachen machen kann, dann fühlt es sich für mich nicht ganz befriedigend an und auch nicht so ganz rund an. Und das war nachher der Grund, wo ich sage, oh, also gerade auch für den Preis, weil das Spiel ja noch teurer ist als Turncoat, soweit ich weiß. Ne?
Mhm.
Es ist auch krasses Material. Also das Material ist wirklich super. Ne? Handgemacht, die Figuren sehen auch wirklich aus wie aus so einem Schachspiel oder so. Richtig beeindruckend. Ich finde aber, dass es mir persönlich dann nicht gereicht hat. Ich fand gerade bei Turncoats diese Reduziertheit richtig gut, dass du eben mit wenig Erklärungen ein schnelles Spiel, was aber hochtaktisch ist, wo viele Entscheidungen gefällt werden, wo man auch da so ein bisschen die Gegner anfangen muss zu lesen. Ich fand, das kam bei dem Spiel leider nicht so durch. Und vieles war mir tatsächlich irgendwie auch egal, weswegen ich das Spiel dann auch relativ schnell beendet habe und dabei gewonnen habe. Ne? Ich würde auch nicht nur sagen, dass das am klugen Spiel von mir lag, weil so gut war ich in dem Spiel nicht, sondern es lag vielmehr daran, dass ich eine gute Startposition hatte und niemand an dieser Startposition rütteln wollte.
Weil es die erste Runde war. Ne?
Weil also es die erste Runde war, ja.
Man konnte ja nicht einschätzen, ob das eine gute Startposition ist oder nicht. Ne? Und du hättest ja auch nur in der Hälfte der Fälle damit gewonnen, ne? Wenn der König nicht gewonnen hätte. Ne? Aber das war eben für uns alle noch nicht klar. Und deshalb würde ich das ist ein Spiel, das man nach einer Runde nicht bewerten kann. Ob man Bock hat, damit weiterzumachen, sei dahingestellt. Ne?
Definitiv kann man das nicht bewerten. Ich sage ja nur, das sind die Erfahrungen bei meiner ersten Runde und die schrecken mich tatsächlich dadurch eher ab, als dass ich sage, boah, jetzt habe ich Lust, das nochmal auszuprobieren.
Ja, das ist legitim. Aber man kann es auch nicht mit Turncoats vergleichen. Also
den Fehler sollte
man nicht machen. Die wollen Unterschiedliches und da finde ich es dann aber wieder spannend zu sehen, was mit diesen reduzierten Komponenten erreicht wird dabei. Mhm. Ne? Also, dass sie sich damit in diese Richtung traut, finde ich dabei sehr gut. Ne? Und also ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie ein Startspielerproblem gibt oder sowas. Wenn alle Leute am Tisch das Spiel beherrschen, dann glaube ich nicht, dass du so lange so bequem in dieser Position bleiben würdest.
Aber wie viele Partien wirst du machen, wo alle das Spiel beherrschen? Das ist wieder so ein Ding, das ist gerade bei der Pax-Reihe oder bei so hochabstrakten Strategiespielen nämlich das Ding. Bei Turncoats ist das okay. So bei Turncoats, das kriegst du einfacher auf den Tisch, aber bei Pax Penning, ich weiß nicht. Also ich will jetzt nicht dich wieder weiter unter Druck setzen und sagen, guck mal, wie es bei Pax Pamir gelaufen ist, aber es ist halt
Shots fired.
Es ist halt schwierig, eine gleiche
Gruppe laufen zu finden. Ich kann auch Pax Pamir jede Woche einstellen, dann müssen wir nur ein paar weniger Zugspiele spielen.
Ja, das kommt ganz einfach. Das habe ich vergessen. Hast du das auf deiner Liste, dass wir es gespielt haben?
Das also hast du vergessen?
Also ich habe das nicht.
Ich kann das bei mir draufpacken. Ich habe nur zwei Sachen.
Ja, dann pack das bei dir drauf. Gut.
Ja.
Nee, aber trotzdem. Ne? Also wie gesagt, das ist ein Problem auch dafür, eine Gruppe, glaube ich, zu finden, die da richtig Bock drauf hat. Wenn du jetzt aber so eine Gruppe hast, die jede Woche wirklich Pax Pamir spielt, okay, dann als Absacker hinten dran, kein Problem.
Ja. So. Das machen wir jetzt auch jeden Montag.
Ja, aber da bin ich dann nur bei Pax Pamir tatsächlich dabei.
Ja, ist gut.
Stefan. Was hast du dir vor der Seele zu reden?
Ich bin immer noch ein Freund von War of Whispers, ja, auch wenn ihr das gerade schlecht gemacht habt.
Das ist okay.
Aber
das ist okay, dass du so viel meinst, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne, auch die schlechte
Meinung. Doch, der König ist tot, kennst du doch wohl.
König ist tot, kenne ich nicht. Ne?
Was?
Nein.
Oh, Stefan, also es ist immer wieder schockierend, mit dem Podcast zu machen. Beim nächsten Mal, wenn wir was zu dritt spielen, dann wird das als Absacker auf den Tisch gebracht. Das dauert eine halbe Stunde. Das ist ein super Ding, das wirst du lieben.
Du weißt, nur Taten zählen.
Ja, dann komm doch einfach.
So, genau. So, wir machen mal weiter. Ich habe euch mitgebracht ein Spiel von einem Designer, von dem ich immer nur dachte, es gibt nur diese beiden Spiele, aber es gibt tatsächlich einiges, nämlich auch Castles of Mad King Ludwig und ich glaube Age of Steam ist auch von ihm. Und das, was wir hier schon besprochen haben, Maglev Metro, was ich zumindest weiß, Simon, du magst es auch sehr gerne.
Ja, super
Ding. Die Rede ist von Ted Holzbach.
Oh ja.
Und ein Spiel von, was ich von ihm schon lange Zeit vor Maglev Metro gespielt habe, ist das Spiel Suburbia. Und Suburbia kam jetzt letztes Wochenende wieder auf den Tisch und da habe ich einfach gedacht, das lohnt sich einfach nochmal darüber zu reden. Was ist es? Das ist ein Städtebauspiel, welches eigentlich drei Mechaniken hat, die dafür sehr signifikant sind. Nummer eins ist, dass du Städteteile anlegst und die haben, das sind so Sechsecke. Ich glaube, es sind Sechsecken. Sechs, sieben. Irgendjemand wird nachrechnen. Und die Besonderheit ist, dass diese dir ja irgendeinen Wert geben, aber eben auch mit den anderen Städteteilen interagieren. Also heißt zum Beispiel, wenn du eine Mülldeponie hast, dann gibt sie dir für jedes Wohngebiet irgendwelche Minuspunkte. Oder irgendwelche Parks geben dir dann für Wohngebiete positive Punkte. Und das ergibt einfach ein unglaublich schönes Puzzle, wie du dort versuchst, deine Stadt aufzubauen. Und dazu paart sich dann relativ gut die zweite Mechanik. Und die ist auch in Maglev Metro sehr stark vertreten. Und für mich so ein bisschen das, was zumindest aus diesen beiden Spielen, die ich von ihm kenne, sehr bekannt ist, nämlich, dass du am Anfang geht es um Einkommen. Also du musst, Einkommen ist sehr wichtig. Und bei Maglev Metro geht es am Anfang darum, dein Board aufzubauen. Aber ab einem gewissen Punkt musst du umschwenken von diesem quasi deine Engine aufbauen in Punkte generieren. Und das ist immer so ein interessanter Zeitpunkt in beiden Spielen, ab welchem Zeitpunkt du anfängst, dies zu tun. Und dazu paart sich noch so ein Kaufmechanismus, wo du die Plättchen kaufst, die kommen immer von der Seite ran. Am Anfang sind die teurer und je weiter die nach rechts rutschen, umso günstiger werden die. Long story short, ist ein super Spiel nach wie vor. Das ist für mich eigentlich in der gleichen Kategorie von Maglev Metro. Ich würde vielleicht Maglev Metro sagen, ist ein kleines Tickchen interessanter, auch weil das Spielmaterial einfach auch sehr stark ist. Aber dieses Puzzle, welches du dort auf dem Feld lösen musst, um die Teile da zusammenzusetzen, das ist immer wieder gut, das macht Spaß, du hast auch wirklich nachher das Gefühl, dass alles irgendwie Sinn ergibt. Es gibt einen kleinen Nachteil bei dem Spiel, das ist, dass du, dass das Einkommen am Anfang sehr relevant ist und wenn du zu früh die Bevölkerung, das sind sozusagen die Siegpunkte, mit denen du am Ende gewinnst, aufbaust, dann kannst und aber kein gutes, genuges Einkommen generieren kannst, kann dich das in Probleme bringen. Das wird so bei mir nie passieren, weil ich immer alle Neuspieler darauf hinweise und eben auch schaue, dass man da nicht in eine Falle tritt. Aber das könnte theoretisch für so manche Leute eine schlechtere Gaming-Experience herbeirufen. Aber generell ist das für mich einfach nach wie vor ein All-Time-Klassiker, den man unbedingt erwähnen sollte. Es gibt eine Neuauflage, die kam später, die habe ich mir auch zugelegt. Das ist Kickstarter Collector's Edition, sehr groß. Die braucht man tatsächlich gar nicht. Also das absolute Base-Game reicht vollkommen aus. Das ist mittlerweile, glaube ich, aber auch immer schwer zu bekommen. Und es gibt noch einen weiteren Nachteil, dass es ist nicht hundertprozentig sprachneutral und nicht auf Deutsch verfügbar, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Mhm.
Aber es gibt es auf dem Gebrauchtmarkt auf jeden Fall. Ich habe gerade schon geguckt. Das ist genau, einiges also im Angebot.
Sollte man eigentlich gut kriegen können, ist zu zweit, zu dritt, zu viert super gut spielbar. So, für wen ist das Spiel geeignet? Ne? Das Spiel ist, ich habe es, glaube ich, gerade kurz mit Eurogame eingeleitet, aber wenn ihr jetzt so der typische Eurogamer seid, ne, wir haben das ja auch so bei uns, die Gang, so, ne, Darwin's Journey, Wasserkraft, Brass, was auch immer, so, ne? dieser heavy Stuff, würde ich sagen, findet ihr das wahrscheinlich als ganz nett und das seid ihr nicht vielleicht direkt die Audience, unter Umständen schon, aber es ist jetzt nicht das super heavy Eurogame, sondern wirklich ein schönes Stunde, ein bisschen knapp über eine Stunde Spiel mit sehr schönen Mechaniken, die aber auch Leute abholt, die jetzt nicht ganz so tief im Hobby drinstecken, aber ist auch nicht zu seicht. Also für mich genau so in der Mitte. Perfekt, kann ich jedem empfehlen.
Das ist also nach deiner. Du hast es ja häufiger schon angepriesen, ne, als gutes Spiel, auch damals, als wir Maglev Metro gespielt haben. Für mich ist Maglev Metro eins der besten Eurogames, die es gibt. Bin ich ehrlich. Finde ich nach wie vor herausragend. Ich habe die Erweiterung auch schon viel gespielt. Und ich muss sagen, ja, jetzt gerade wenn ich weiß, dass es der gleiche Designer ist und es wirkt auch so ein bisschen so, als hätte er vom Castles of Mad King Ludwig auch so ein bisschen was mit reingepackt,
ja,
was ja auch da so puzzelig ist. Das ist allerdings ja auch super teuer. Also ich werde mal die Augen offen halten. Vielleicht kriegen wir das aber auch sonst mal im Spieletreff gespielt, weil ich muss sagen, ich bin jetzt doch angefixt, weil gerade diese Puzzle-Dinger und gute Synergien irgendwie herzukriegen, um nachher gut zu punkten, das finde ich immer cool. Das hat ja auch, ja, diese Puzzle-Spiele mit ein bisschen, ich sag mal, auf ein bisschen komplexerem Niveau finde ich immer cool. Also ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, jetzt mal das zu spielen.
Ja, ist empfehlenswert. Ja. Simon, erzähl doch mal.
Was? Was?
Was hast du uns noch mitgebracht?
Was habe ich euch noch mitgebracht? Ich fange mal nicht mit den Eurogames an, weil jetzt hatten wir ja schon wir steigern uns von der Komplexität vielleicht. Ne? Also zumindest nach dem, was ich jetzt erzähle. Es geht um einen Kickstarter, über den ich mal sprechen muss. Und ich weiß, das ist ein Ding, das wird den Thomas mal endlich interessieren. Deshalb muss ich es jetzt erwähnen, damit er wach ist. Ja. So, streck dich nochmal und dann geht's los. Und zwar geht es um, ich würde es mal ganz, boah, soll ich es reißerisch formulieren oder soll ich es geerdet formulieren?
Da gibt's eine Wahl?
Ja. Also ich würde es, wenn ich es jetzt provokant, reißerisch formulieren würde, ja, dann würde ich sagen, Xia Mini, würde ich sagen.
Oh ja.
Oh ja, oh ja, der Thomas. Thomas,
nee, ich weiß, welches es ist. Mein Interesse ist schon abgeflaut, leider.
Tatsächlich, ja, natürlich dachtest du, es wäre abgeflaut, weil tatsächlich hatten wir ein paar Monate jetzt Pause zwischen den Partien und haben es jetzt zweimal gleich wieder auf den Tisch gebracht. Und es geht um Drop Drive. Erstmal ein schwieriger Name. Drop Drive von Faceshift Games, die bekannt sind durch Dungeon Drop. Das war ja damals sogar auch in der Spieleschmiede auf Deutsch. Und ich würde sagen, es ist auch Dungeon Drop in viel, 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 viel besser. Ich sag mal, der Aufhänger von diesen Spielen ist, wir haben eine Menge an Materialien in unserer Hand und wir haben ein abgestecktes Spielfeld und wir schmeißen am Anfang alle Materialien rein in diese Arena quasi und haben somit wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, was da nachher wie liegt. So. Und wir haben jetzt kein Dungeon-Setting mehr, wie beim letzten Teil, wo es auch eher darum ging, Dreiecke zu bilden, um möglichst viele Sachen einzusammeln, sondern beziehungsweise möglichst die Sachen einzusammeln, die man brauchte, sondern jetzt haben wir tatsächlich, ich würde schon sagen, so ein bisschen auch, also es hat Xia-Anleihen, aber es hat vor allen Dingen den coolen Kniff, dass wir im Weltraum sind. Und wir haben verschiedene Planeten, die wir reinschmeißen. Wir haben Asteroiden, die wir verkaufen können. Wir haben Weltraumschrott. Wir haben Treibstoff, den wir finden können. Und das Coole ist, wir haben so eine Art, wie nennt man das denn? So eine Steckschlange, könnte man vielleicht am ehesten sagen. Die auch, je nachdem, welches Schiff wir haben.
Bekannte Steckschlange.
Ja, weil, siehst du es auf den Bildern? Kannst du es anders erklären?
Darf man Steckschlange sagen auf den unterschiedlichen Podcast-Outlets, wo wir rauskommen?
Wieso?
Nur so. Mach weiter.
Steckschlange? Meinst du, das ist jetzt schweinisch, oder?
Du, weiß ich nicht.
Also, ich ach Mensch, wie soll ich es denn sonst nennen? mach mal einen Vorschlag.
Ja, ich bleibe jetzt bei Steckschlange.
Ich finde ja, auch, das ist eine Steckschlange.
Ja.
Also, wir haben verschiedene Teile, die wir quasi zusammenstecken und wo wir, Vorsicht beim Trinken, Thomas, und wo wir, ich sag mal, wie so ein Zollstock, die wir quasi biegen können. Ne? Und das Coole ist, was kriegst du schon nicht mehr eingefügt?
Nein, was du nicht ganz ruhig.
Das erinnert tatsächlich so ein bisschen an so einen Star Wars Armada-Maßstab.
Ja, ja, es hat so ein bisschen was, es hat so ein bisschen was von einem, wie nennt man das denn? Tabletop. Ja. Und das ist unser Fuel, das ist unser Antrieb quasi. Und in jeder Runde dürfen wir so viele Zentimeter uns bewegen. Genau, so viele. Wir dürfen quasi an unser Raumschiff diese Steckschlange anlegen und biegen und alles, was auf dem Weg ist, einsammeln oder triggern. Wir haben Piraten, die uns jeden Augenblick angreifen können. Wir können aber auch gegen andere Mitspieler spielen und einen Fight machen. Das ist meist dann einfach ein simpler Würfelwurf, wirklich alles sehr heruntergebrochen. Aber jetzt kommt der Kniff, wir schmeißen auch Obelisken rein. Und wer 2001 Odyssee im Weltraum gesehen hat, der wird diese Anspielung sofort verstehen. Das sind quasi diese Monolithen. Und wenn wir die in unserem Zug einladen, dann triggern wir ähnlich wie bei Xia eine zufällige Begegnung, ein zufälliges Event. Das kann reichen von, boah, es kommt plötzlich ein neuer, wir haben an der Stelle, wo dieser Monolith ist, kommt ein neuer Planet rein und wir haben plötzlich einen Planet, der das und das noch unbedingt haben will. Ne? Wir wollen durch Handel, durch Erbeutung von Sachen, durch Abliefern von Passagieren einfach am Ende ganz viel Geld haben. Und es kann aber auch sowas Crazies passieren wie letztes Mal, als einfach der Todesstern quasi gespawnt ist. Ich habe euch ein Bild in die Gruppe gesteckt. Ich hoffe, ihr habt es auch gesehen, als ich es geschickt habe und nicht nur ignoriert. Keiner guckt aufs Handy, ich bin sehr beruhigt.
Also es war, genau, das ist ein Bild von deiner Steckschlange geschickt. Ich habe
kein Bild von meiner Steckschlange geschickt.
Und das Bild ist, also es war so ein gelber Würfel, der da halt lag.
Das
und
war nicht sagst, der gelbe Würfel, jetzt guckst du richtig hier, das war ein silberner Würfel. Du hast den Todesstern nicht gesehen, der hatte sogar so eine Einkerbung wie der Todesstern. Der heißt auch nicht das Todesstern. Das
wäre so ein Element von dem Dings gewesen.
Ach komm, jetzt hört auf. Also man kann schon dabei sagen, gewesen es ist sein. Natürlich daneben. Ja, es ist ein 12-seitiger Würfel, der aber auch wirklich so diese Einkerbung hat wie der Todesstern. Der heißt, glaube ich, nicht Todesstern, sondern ein bisschen anders. Aber es ist ganz klar, okay, das ist eine Anspielung auf Star Wars, was ziemlich cool ist. Und dieser Todesstern geht einfach am Ende jedes Zuges 3 Steckschlangen weit entfernt über die Map zum nächsten Planeten. Und wenn er den erreicht, zerstört er den einfach. Und dazu muss man wissen, das Spielende wird getriggert, wenn wir gewisse Anzahl an Cargos verkauft haben. So, aber jetzt ging der die ganze Zeit über die Map und hätte ja alle Planeten zerstört, hätten einfach alle verloren. So, das heißt, mit vereinten Kräften haben wir dann den Todesstern nachher noch besiegt und hatten nur noch einen einzigen Planeten übrig. Es war, ne, sandboxig, witzig. Jede Partie hat so ein bisschen andere Kniffe durch diese verschiedenen Events, die getriggert werden können. Und dabei ist es halt wirklich so eine gute Laune, Feierabendspiel, wo man einfach nett mit seinen Steckschlangen über die gesamte, dieses gesamte Feld sich hinbewegt, wo wirklich die Züge auch jetzt nicht voller Analysis, Paralysis stehen. Man muss die ganze Zeit über seinen Züge überlegen. Nein, du sammelst dann da mal die Asteroiden ein, dann fliegst du zu einem Planeten, dann kannst du da handeln, du kannst auch dein Schiff ausbauen, du kannst durch Set Collection ein paar Punkte mal. Es sind so ganz viele Stellschrauben, die gedreht wurden, wo ich merke, boah, das macht mir richtig Laune, weil auch die Partien unterschiedlich sind. Und gerade das finde ich richtig cool. Ich weiß nicht, wie gut es zu bekommen ist. Das ist das Problem. Die sind auf jeden Fall immer auf der Messe da. Da habe ich es nämlich damals auch entdeckt und den Kickstarter gleich mitgemacht. Und es gibt eben auch unterschiedliche Kickstarter-Exklusivsachen wie weiß ich nicht, besonders hochwertiges Material und so, das kennen wir alles. Aber wenn euch das so generell anspricht, und ich glaube, das ist auch echt cool für Kinder, es braucht aber auch wirklich einen Game Master, der quasi heraussucht, was passiert, weil die diese Begegnungen auch ein bisschen Aufbauarbeit erfordern. Das ist so ein bisschen der Manko, dass man dann in seiner großen Box nach genau der Sache suchen muss, die alle zusammensuchen muss, die Regeln lernen muss. Aber das macht schon Spaß und dieses Entdecken macht einfach so Laune. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade auch für Kinder, weil die Regeln jetzt nicht so ultra komplex sind, einfach durch den Weltraum zu fliegen, Sachen zu erkennen, so ab 10, 11, 12 hätte ich es jetzt gesagt, würde ich es einordnen, gerade auch im Hinblick vielleicht auf dich, Stefan. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich, wirklich gut ankommt. Und für die Erwachsenen sind eine Menge Anspielungen dabei. Ich habe jetzt die Star Wars-Referenz genannt. Ich werde jetzt nicht alle nennen, die ich schon entdeckt habe, aber das macht schon echt Laune und fand ich richtig gut. Und nachdem wir es nach dem ersten Mal erstmal nochmal kurz zur Seite gelegt hatten, haben wir es jetzt noch ein paar Mal mehr gespielt. Und ich merke, dass ich da echt viel Freude dran entwickle und dass das auf jeden Fall bleiben darf. Vor allen Dingen, weil es auch zu zweit gut geht, wo ich bei Xia sagen würde, nee, und du spielst halt eine Dreiviertelstunde. So, und das ist ein Wort. Und wir werden es bestimmt mal mit dir spielen, Thomas, weil du magst Sandbox.
Ich werde das nicht anrühren.
Weil du weißt, dass es teuer wird, ne?
Nee, ich habe eine Vorgeschichte mit dem Verlag.
Das hast du erzählt. Ja, wobei ich das auch nicht
ausführen möchte. Nein, die ich jetzt nicht ausführen möchte. Wir sind nicht der Podcast, wo wir hier Shade auf die einzelnen.
Nein, das machen wir auch nicht. Und der Verlag ist auch wirklich nett. Ich hatte in meiner Sicht, ich hatte auch einen Essen-Pick-up und genau. Mal gucken, ob es in der Schmiede kommt. Ich würde mich freuen. Das kommt natürlich auch darauf an, wie hat Dungeon Drop schon performt. Aber wenn ich jetzt zwischen beiden Spielen wählen müsste, weil sie halt auch wirklich irgendwie ein bisschen vergleichbar sind, so mit abstrakt, wir schmeißen alles mal in eine Arena und gucken, was passiert, dann würde ich auf jeden Fall Drop Drive empfehlen. Also da wäre ich definitiv aus Dungeon Drop raus.
Aber du würdest es jetzt nicht spielen, weil irgendwas war mit dem Fall? Korrekt. Also du brauchst ja nicht sagen, was, aber ich denke...
Nein, auf keinen Fall.
Immer
also ich finde die
neutral,
Idee nett, so, das fand ich ja
damals. Hast du damals gesagt, als ich es abgeholt habe,
Spiel gut ist, mit? Würde ich sagen, ja, I don't care, why not?
Ja, vor allen Dingen ausprobieren. Du hast damals gesagt, du spielst das mit mir.
Ja, ich hab's dir da nochmal überlegt. Ich wusste, dass wir haben darüber gesprochen und ich habe das nochmal Revue passieren lassen und weiß nicht.
Also ich fand es nicht so heftig wie du, das weiß ich noch. Ich habe es aber auch wieder vergessen.
Das ist bei vielen Dingen so. Nein, und dann, also ich weiß halt auch noch meine, ich kann es ja auch noch spielerisch ausführen. Also ich fand, bei Dungeon Drop habe ich auch damals...
Hast du es gespielt?
Ja, das war es ist ja in dem Dungeon Drop Kickstarter passiert. Und ich habe dann Dungeon Drop gespielt und weil es natürlich, ne, es ist irgendwie Geschicklichkeit spielig, dachte ich, ist es ja eigentlich dann
ist es nicht,
weniger, was man als man meint. Ne? Und fand Dungeon Drop so mittel. Also es war frickelig, die Sachen reinzuschmeißen und sowas. Ich glaube, das sieht bei Drop Drive wirklich besser aus.
Ne? Ja, es
und,
ist viel überarbeitet.
Ich würde das auch spielen, wenn es diese Geschichte nicht gäbe, aber so sage ich, ne. Und dann ist es halt auch, ne, nachher gefällt es mir dann noch und das wäre dann schlimm. Und ich glaube, das All-In-Paket kostet so 150 oder so. Das gab es letztes Jahr auf der Messe. Wir wissen nicht, ob sie dieses Jahr wiederkommen.
Doch, bestimmt.
Weiß ich nicht. Sie waren
die waren bisher immer da. Die waren immer da. Da könnt ihr es vor allen Dingen, und das Tolle ist, die haben wirklich guten Stand und da kriegst du easy peasy die Möglichkeit, das anzuspielen. Die haben da nicht so viel los. Ich habe damals auch Dungeon Drop angespielt und die haben gute Erklärer dabei. Also wenn ihr Lust habt, dann spielt das da mal an. Ja, also gerade auch für die Augen ist das was, ne? Mit den schönen Steckschlangen. Das ist jetzt das Wort der Folge. Aber ich finde es auch wirklich, auch vom Material wirklich nochmal deutlich ausgearbeiteter als Dungeon Drop. Ne? Und auch deutlich
definitiv,
hochwertiger.
Ja.
Also deshalb ist der Preis ist heftig, wenn du alles haben willst, ja. Aber es steckt dann auch viel drin. Ne?
Genau, wenn ihr es momentan ausprobieren wollt, es ist im deutschen Handel bei Magierspiele, bei anderen glaube ich auch, habe ich es gesehen, für 85 Euro für Space Game. Da fehlen dann aber einige Erweiterungen aus dem Kickstarter noch dabei. Na, aber es wäre sofort verfügbar.
Ja, am besten natürlich mit Matte und den Abgrenzungen, weil sonst macht es keinen Sinn.
Die sind nicht im Base Game drin?
Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen.
Ja, die Abgrenzung hätte ich jetzt auch gedacht.
Abgrenzung wird drin sein, da gehe ich auch von aus. Ja. Ja,
gut,
machen wir weiter.
Steckschlangen-Game.
Genau. Kommen wir zu, wo wir bei Steckschlangen sind, kommen wir zu einem Spiel, in dem solcherlei Mutationen auch zum Alltagsgeschehen gehören. Wir haben hier vor ein paar Wochen, nachdem wir die entsprechende Serie durchgeschaut haben wir uns schön zu zweit feierabendmäßig hingesetzt und Fallout Shelter, das Brettspiel, gespielt.
Ah ja.
Und ich muss sagen, so von allem, was man hört, ist es, glaube ich, das beste Fallout-Spiel, das ihr momentan spielen könnt, wenn ihr Nachschauen der Serie in the mood seid. Ist das ein schönes Worker-Placement-Spiel, das erstmal keinem weh tut? Und damit könnte man es abhaken, aber es ist dann doch ein bisschen mehr. Also ein bisschen, vielleicht nicht viel, vielleicht könnte man sagen eine 7 von 10 und weg. Aber vom Thematischen her, wie liebevoll das Material gemacht ist, da muss man schon sagen, wow, das ist echt cool. Auch wir wollten ja noch immer und demnächst unsere Spiele im Urlaub-Folge machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das mitzunehmen. Kurz zum Drumherum. Das Spiel ist in einer Frühstücksbox großen Metalldose drin. Metalldosen als Spieleverpackung sind jetzt unter Kennerspielern und Plus jetzt nicht so beliebt, aber echt schön gemacht. Und die ganzen Komponenten sind halt, ja, es gab ja vor ein paar Jahren dieses Fallout Shelter, die App, ne? Dieses Mobile-Game, darauf basiert es dann halt, ne? Und wir bauen eben eine Vault aus, ne? Einen Bunker eben. Jeder von uns kriegt praktisch sein eigenes Stockwerk, in dem er versucht, seine Räume auszubauen. Die Räume geben uns neue Worker-Placement-Felder und gleichzeitig ist es aber so, je mehr wir bauen, je mehr Bedrohungen können auch in unsere Welt kommen. Red Kakerlaken oder Supermutanten oder, ne? Und die blockieren dann eben auch Felder im schlechtesten Fall. Das hatten wir in dem Spiel. Die Medbay, so dass man seine Arbeiter, die beim Kampf gegen die Gefahren verletzt wurden, dann nicht mehr heilen kann oder sowas. Da kann man aber andere Räume bauen, wo das wieder möglich ist. Es gibt Räume, in denen man seine Arbeiter nach dem Special-System, das ist jetzt nicht krass rollenspieltechnisch auslaviert dabei, aber wo man sie praktisch zum passenden Buchstaben hin, wie das mit den Attributsystemen bei Fallout eben ist, trainieren kann und erst dann kann man sie dann in der nächsten Runde gewinnbringend auf entsprechende Felder setzen oder kriegt einen Bonus dafür. Es gibt einen Itemstapel, wo man dann eine Minigun findet oder eine Power Armor, die einem dann dabei helfen, gegen die Bedrohung zu bestehen oder mehr Siegpunkte zu sammeln, und das ist für einen Euro schon sehr thematisch. Es ist fluffig, also die Bedrohungen kommen mit Würfelwürfen rein und man besiegt sie auch mit Würfelwürfen, die man durch die Items, die man sammelt, modifiziert und sowas. Das ist ein leichtes Kenner- oder Familien-Plus-Worker-Placement-Spiel als solches, aber auf jeden Fall nicht verkehrt. Und fand ich als Euro, dass thematisch die richtigen Beats trifft, wirklich bemerkenswert für ein 20.
Und würdest du sagen, ohne die IP würde es funktionieren?
Ja, aber nicht so gut.
Würdest du sagen, dann wäre es weg?
Es würde auch mit so einer generischen Bunker-Postapokalyptischen oder Science-Fiction-IP funktionieren, aber es ist schon sehr liebevoll an diese IP angepasst einfach. Hm. Ne? Und deshalb bleibt es erstmal, weil in dem Segment, was so Worker-Placement angeht, als schönes Feierabendspiel, hatte ich jetzt, ich meine, ich habe ja da eh notorisch wenig, ne, aber so ein leichteres Spiel, so auf einem Level von so einem, hat jetzt damit nichts zu tun, aber wie so ein Istanbul, ne, also so ein wirklich, so ein, ist vom Weight her vergleichbar vielleicht, hatte ich nicht mehr, weil ich meine Sammlung, glaube ich, so ausgedünnt hat in dem Bereich, dass ich da ganz froh bin, was zu haben. Und Fallout ist ja mit dieser hohen Popularität gerade, es ist ganz interessant, weil es gibt keine Spiele, die genau mit der Serie rausgekommen sind. Ne? Also ja. Ihr habt das Fallout-Adventure-Spiel, das haben sie gerade als Bundle überall rausgehauen. Das soll aber nicht so gut sein oder erst mit den beiden Erweiterungen einigermaßen okay werden. Es gibt Miniaturenspiel und es gibt natürlich die Magic Decks. Übrigens, dass die Vierer Fallout Precons, die aber schon ein halbes Jahr vorher rausgekommen sind, das meistverkaufteste Magic-Produkt bis jetzt, hat mir der Alex gesteckt dazu. Ne? Also, ja. Aber das war alles nicht zeitgenau mit der Fallout-Serie, interessanterweise. Ne? Also so ein bisschen versetzt. Und wenn ihr da was sucht, Fallout Shelter kriegt ihr auf dem Sekundärmarkt für einen 20.
Interessant. Ja, ich habe es jetzt häufig auf dem Tisch gesehen bei Leuten, weil ich glaube, die Serie dann so eingeschlagen hat. Manchmal muss man auch einfach Spiele haben, die man einfach auch wegen dem Thema mag. Und die wegen dem Thema auf den Tisch kommt. Das ist so. Ne? Ich finde das auch überhaupt gar nicht verwerflich. Ich habe zum Beispiel auch so ein SpongeBob Plankton Rising, glaube ich. Oder
diese Rising-Sachen gibt es zu vielen IPs.
Genau, ne? Da gibt es ganz viele. Und das Spiel ist, ich sag mal, ja, es ist nett. So, aber wenn du dann die SpongeBob-Musik anmachst, du SpongeBob-Fan bist, dann mach, ja, ich stehe dazu. Ich mag SpongeBob. Ist meine Generation auch, ne? Aber dann macht das richtig Laune. Oder das Alarm für Cobra 11 spielen. Übelst beschissenes Game. Wirklich richtig schlecht. Aber wenn du das im richtigen Moment spielst, wenn du einfach Bock auf übelsten Trash hast mit der Serienmusik im Hintergrund, dann macht das auch Laune. Ne?
Und das ist so auch Legacy, wenn es explodiert.
Ich kenne niemanden, der die Serie geguckt hat. Das ist das Problem.
Welche Serie geguckt hat? Von
Alarm
Fallout.
Für Cobra 11.
Was? Ach komm.
Du hast es nicht geguckt, oder?
Ja, natürlich. Also der es nicht geguckt hat, meinst du?
Ja.
Oder der es geguckt hat?
Also, der es geguckt hat.
Ja, natürlich. Also meine Jugend.
Gehört die Kobra eigentlich zur Familie der Steckschlangen?
Der Steckschlange, ja.
Genug ist genug.
Genug ist genug.
Was mir da
ja, jeder hat ja so seine Jugendsachen, ne? Und von daher sind manchmal IP-Spiele ja auch vielleicht wichtiger, als man denkt. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge zu. Sag ich, das ist auch so ein Running Gag, ne? Ja.
Outlive ist auf meiner ewigen Wishlist noch drauf, als so ein bisschen Endzeit-Futuristic-Game. Das habe ich nie gespielt, aber das habe ich gehört, das soll tatsächlich ganz gut sein.
Ja, auf meiner To-Playlist ist praktisch ziemlich weit oben Resurgence drauf. Das ist auch ein Bunker-Bilder, ein Backbilder tatsächlich, der, glaube ich, das Problem hatte, dass er in Moskau spielt, in einer Postapokalypse und, glaube ich, so ein bisschen getroffen wurde von diesen, von der sinkenden Popularität russisch-thematischer Spiele, so, ne, wie Katharina, die Städte des Zaren und so auch, ne? Also die Spiele, die in den letzten 2-3 Jahren rausgekommen sind. Aber ich glaube, in der Postapokalypse ist das wahrscheinlich für die Mitspieler zu verschmerzen. Und es ist von einem bekannten Autor, der sich da auch schon profiliert hat.
Ich sehe es gerade, das sagt mir auch was. Vielleicht hast du mir das mal geschickt.
Stan Cordon, ich kann es nicht aussprechen, von Dice Hospital, Endless Winter sowas. Und Rurik, ja, hat er gemacht. Mhm. Das, ich finde das Thema gut. Ne? Bei Outlive ist es ja auch so. Bunker bauen und ja.
Gut.
Okay, Stefan?
Ja gut, ich würde sagen, wir bleiben bei Eurogames und
Thomas meckert am Anfang, ne, Eurogames, und jetzt stellt er selbst eins vor.
Tja.
Das ist nur noch destruktiv, ja, hier.
Fallout
Chat. Er spricht also einfach nur die Verachtung.
Ja. Cool, Thomas. Die Zahlen zeigen, dass die Leute meinen Hass wollen. Also komm, Stefan.
Ja, ich versuche darauf einzuzahlen. Und zwar mit dem meist unterschätzten Rosenberg. So wurde er mir zumindest angepriesen in einem YouTube-Video. Und ihr kennt das ja wahrscheinlich. Man hat eine, so die typische auch Eurogame-Runde, so ein bisschen schwierigere Themen. Also ihr, also in Simon kennt das ja.
Ich kenne das, ja.
Und
dann ach, hat man jetzt kommt noch erst, so
eine,
ja,
eine Stunde Zeit, ne, die du noch übers, bist ein bisschen eher fertig, was spielt man? Ne? Und das willst jetzt schon auch eher was Anspruchsvolleres spielen, aber auch eben irgendein Spiel, was du auch, sag ich mal, Stunde maxi irgendwo ein bisschen drüber vielleicht zu Ende spielen kannst. Und da war bisher immer mein Go-To-Absacker für genau sowas ist Furnace. Mega gut.
Super gutes Spiel.
Mach reden wir aber gerne nicht drüber. Sondern über ein Spiel, was vielleicht da ab und zu mal reingrätschen könnte. Und das ist für mich eben Nussfjord von Uwe Rosenberg. Und kurz zum Spiel selber, thematisch, man ist irgendwelche Fischfänger da an den Lofoten. Aber einfach spielerisch ist es ein Worker-Placement-Spiel mit den berüchtigten Holzscheiben. Und über das Material müssen wir gleich auf jeden Fall mal sprechen. Und dazu sind zwei Mechaniken, die in der ersten Partie leicht verwirrend wirken. Und das ist ungefähr so, du sammelst in jeder Runde Fisch ein, das kannst du steigern. Und du verteilst den Fisch dann nach einer gewissen Prioritätenliste. Da geht erst etwas an die Ältesten. Das sind so Spezial-Worker-Placement-Karten, die du im Laufe des Spiels erwerben kannst. Und dann geht erst dein eigener Fisch an deine Anteile, die aber im Besitz anderer Spieler sind. Und dann erst zu deinen Anteilen und dann erst in dein Lager. Das ist am Anfang schwer, ein bisschen schwerer zu realisieren. Aber wenn du es einmal gespielt hast, leuchtet dir die Mechanik sofort ein. Und passend dazu, habe ich es gerade schon erwähnt, gibt es Anteile von den Firmen sozusagen. Und je nachdem, wie du die verteilst, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, an den Fisch zu kommen. Generell ist das ein über 7 Runde Punkteoptimierungsspiel. Du hast relativ viele Karten ausliegen, so diese typischen auch Uwe Rosenberg-Karten, die sehen auch so aus. Also da steht das wenig drauf zu sehen. Da ist jetzt kein geiles Artwork drauf. Aber muss dann eben gucken, okay, wie kombinierst du das am besten zusammen? Für mich hat das vom Feeling, vom Spielgefühl her sehr, ist das nah an Le Havre dran, welches ja Tom Wessel super stark feiert. Also da war es, glaube ich, sogar auf Platz 1 seiner All-Time-Top 100, zumindest Top 2, 3 oder sowas. Und Le Havre fand ich immer so okay. Und Nussfjord, kann ich jetzt schon mal sagen, in den wenigen Partien fand ich das tatsächlich super ansprechend, weil es sich vor allem sehr schnell spielt. Es hat tatsächlich einen sehr guten Singleplayer-Modus in dieser Kategorie von Eurogames. Da spielst du tatsächlich mal eben in 15 Minuten oder dann eventuell noch kürzer so eine Einspielerpartie runter. Aber auch zu zweit und zu dritt bisher sehr gut spielt, hab's noch nicht zu viert gespielt. Und ist absolut ein sehr schönes Spiel, weil du immer ein anderes Rätsel hast an Karten. Also du hast eine sehr große Varianz an diesen Karten und musst halt immer gucken, wie kombinierst du das am besten. Dazu, ich bin kein Profi in dem Spiel jetzt. Und ich habe, wie gesagt, das ist eine Gespielt-Folge, erste Mal darüber geredet. Aber es wirkt sehr balanced, also typisch Rosenberg-like, sodass alles irgendwie stark austariert ist. Allein schon die Boni, die die Spieler kriegen, je nachdem, also wenn du zu dritt spielst, spielst du auch mit einem anderen Set an, was passiert in welcher Runde. Also es fühlt sich da einigermaßen balanciert an. Und ich habe zumindest in den zwei Partien auch direkt zwei unterschiedliche Strategien ausprobiert. Also wie du die Fische kommst. Du kannst dann versuchen zum Beispiel, dass du mehr Boote hast, dass du generell mehr Fische generierst. Davon kommen dann aber weniger bei dir an. Oder du hast mehr Anteile, die du dir von anderen Spielern holst oder deine eigene dafür. Dann kannst du sozusagen den eigenen Fischfang eventuell ein bisschen vernachlässigen. Und das muss man schauen, ne, wie sich das Ganze entwickelt. Aber bisher finde ich tatsächlich so dieses Label meist unterschätzter Rosenberg nicht ganz unpassend und hat mir tatsächlich sehr viel Spaß bereitet bisher. Was ich mich immer frage, generell so ein bisschen bei den Rosenbergs an sich, dass ich immer denke, hätte man da nicht noch mehr rausholen können? Also, dass ich immer glaube...
Was denkst du bei Rosenbergs?
Ja, also immer
ich finde,
immer
Rosenberg so ist einer der Autoren, die eigentlich sich immer wieder seine eigenen häufig genutzten Mechaniken nehmen und sie nochmal versuchen, nochmal zu verfeinern, ist meine.
Ja, Moment. Was ich, also ja, und ich es gibt ganz viele Rosenbergs, ne, die ich sehr, sehr gerne mag. Sprachen letztens noch über Framework, glaube ich. Ne?
Auch genau, und Framework wäre nämlich auch mein Lieblingspick gewesen.
Für den Designer jetzt.
Ja, ja.
Ja,
also von Rosenberg.
Auch super Spiel. Ja, ja, genau. Auch noch bessere Absacker in Form, wenn ein bisschen schneller gehen soll, ja. und weniger Inhalt. Und ich bin mir auch noch unsicher, wie sich das zu viert spielt. Aber die Dreierpartie, wenn du das einmal kennst, das spielt sich echt schnell runter. Das ist zack, zack, zack. Das sind 7 Runden. In jeder Runde wirklich nur 3 Arbeiter. Und die Arbeiterfelder sind echt alle super simpel. Ne? Kaufe das, bezahl das, 3 Ressourcen. Kein Hexenwerk. Wenn du natürlich Leute hast, die über alles nachdenken wird, aber dann wird halt jedes Spiel lang. Was ich meinte gerade mit dem Rausholen, ist, dass ich bei Uwe Rosenberg oft denke, wenn du so auf Qualität und Artwork und solche Themen denkst und vielleicht noch ein bisschen mehr thematisch. Also für mich ist immer so ein bisschen, dass ich denke, so die deutschen Designer, die sind ultra stark darin, diese Spiele zu optimieren, aber da fehlt manchmal so ein bisschen der amerikanische Flavor, das Ganze gut in ein gutes Thema zu packen, ein bisschen verkaufbarer, nahbarer zu machen, vielleicht ein bisschen mehr Investitionen ins Artwork. Ich finde es schon okay.
Ja,
mich stört es auch gar nicht übrigens. Also ich wollte es nur sagen. Also für mich ist es okay. Ich frage mich manchmal, wäre dadurch so ein Spiel nicht vielleicht erfolgreicher?
Also ich finde das Cover super schön. Auf dem Tisch finde ich, also die Bilder sprechen mich null an.
Ja, genau.
So busy, ne? Das ist so,
ne? 0815. Ja. Das hätte auch so vor 20 Jahren aussehen
können. Ja, safe.
Wo ich sagen würde, da ist der Trend mittlerweile, wenn du dir anguckst, was Stonemaier, wer auch immer, ne, macht.
Ein Tool.
Ist ein anderer. Ich frage mich dann immer, ist das ein finanzieller Grund, dass sie sagen, da bleibt eine größere Marge über? Oder woher kommt das quasi?
Ich glaube, das ist so auch so ein bisschen Lokalpatriotismus. Ne? Also zu sagen, wir wollen auch wirklich jemanden haben, der aus Deutschland vielleicht auch kommt, um das Design zu machen. Ne? Clemens Franz hat ja vieles gemacht. Jetzt sehe ich gerade Patrick Söder, der hoffentlich nichts mit dem Politiker zu tun hat, hat das Artwork hier für Nussfjord gemacht. Also gefühlt, ne, arbeitet er sehr viel auch mit den lokalen Künstlern zusammen. Ich weiß nicht, müsste ich jetzt mir alle anschauen, vielleicht weiß es ja auch einer von unseren Zuhörern, aber das sieht mir alles so ein bisschen danach aus. Lukas Siegmund sehe ich hier noch, der scheint ein bisschen internationaler zu
sein. Ich glaube, das hat auch was mit dem Publikum zu tun.
Ja. Ne?
Also wenn du Euro haben willst, dann soll es auch so aussehen.
Ja, wobei, naja, Moment, aber Uwe Rosenberg ist einer der Designer, so die wir, also einer der Aushängeschilder der gesamten Branche, und wenn er jetzt mal Ian O'Toole oder Vincent Dutré fragen würde, als ob, na, also auch bei den Verlagen, Kosmos und so weiter, auch für kleinere Spiele werden diese Autoren gefragt. So, warum nicht jetzt auch für Nussfjord? Das ist schon eine aktive Entscheidung gewesen, da bin ich mir schon sehr, sehr sicher.
Ja, aber als klassischer Euro-Designer. Ne?
Also ja, aber Enno-Tool macht ja auch die ganze Zeit das Artwork für die Las Herdas, für wie hieß das, Carnegie und so weiter. Also das ist ja möglich, auch im Bereich des Euro-mäßigen.
Ja. Ja.
Aber und es ist dieses typisch deutsche Euro-Game, so ein bisschen, ne? German Euro-Game.
Und du hast ja zum Beispiel, wer das, glaube ich, auch lange Zeit so hatte, ist ja unser Doktor, einer meiner Lieblingsdesigner, Rainer Knizia. Und da habe ich jetzt das Gefühl zumindest, dass ne, das hier Wettlauf nach Eldorado mit Vincent Dutre Artwork gemacht wurde. Und hier dieses Split and Choose Spiel, wie heißt es,
Marabunta,
Marabunta, wo du sagst, also das ist für mich auch so ein Beispiel. Marabunta ist ja trotzdem sehr schön gemacht, ne, vom Design, vom Artwork, von den Komponenten und so weiter in der kleinen Schachtel. Das fühlt sich nicht an wie ein Spiel von 1900, was auch
immer. Das ist richtig, das ist richtig, ja.
Und das denke ich immer, das ist schade für den Rosenberg. Und selbst wenn es das Artwork nicht ist, dann sind da diese wirklich, also ihr kennt die von Agricola, diese Holzscheiben drin, ne? Also diese runden Holzscheiben, wo ich sage, und garantiert sagen jetzt auch Zuschauer, das brauchen wir bei denen. Und das ist so, das ist jetzt schon Klassik. Und das kann ich auch verstehen. Und wie gesagt, also ich spiele es trotzdem gerne. Ich freue mich. Und die Logik ist dahinter eher, schadet man sich da so ein bisschen selber mit. Und dass man sagt, wenn es da ein bisschen mehr investiert wird, in ein bisschen schöne Rollsfigur oder so, die ich als Worker habe, hätte ich gesagt, das macht doch den Braten nicht fett. Ne? Und dann, keine Ahnung.
Ja.
Ich würde es auf jeden Fall mitspielen.
Beim Thema bin ich halt.
Ich würde sofort mitspielen.
Echt?
Ja. Ja. Weil.
Also manchmal verwunderst du mich, wirklich.
Ja, es ist, da muss ich auch kurz den Grund erzählen. Das haben mich Freunde von mir sich geholt, nachdem sie auf einem Trip in Norwegen waren. Und Ja. Und die wollten was haben, was eben dort spielt. Und haben dann gesagt, ja, Thomas, aber die Regeln, und das ist doch ein relativ komplexes. Kommst du mal rum und also erklärst uns das. Und Stefan, ich spiele das gerne mal mit dir mit.
Damit die Freundschaft am Leben bleibt.
Diesen Auftrag irgendwann, nein, die haben auch nie, also sie haben es jetzt auch nicht immer eingefordert.
Die haben auch nie auch nicht, wieder gesehen.
Die wussten auch nicht genau, was sie sich da reinholen und dass sie sich dann ausgerechnet einen Euro holen, das jetzt nicht unbedingt die thematischste Bindung an den Ort hat und so, ne? Ja. Aber, ne?
Das ist übrigens verrückt. Es hat nur diese zwei Mechaniken, die ein bisschen nervig sind. Diese Fischverteilung mit den Anteilen. Der Rest ist Brain Dead Worker Placement von vor 20 Jahren.
Ja.
Also ich bin halt beim Thema komplett raus, ne? Aber das werden wir jetzt hier auch im Podcast nicht breitreden.
Ja, es gibt übrigens dieses Jahr, wenn ihr mal schaut, Clash of Magic Schools, ein Spiel, das Uwe Rosenberg, wo er der Co-Autor ist, das aussieht wie ein Zweier-Duell-Spiel. Jetzt macht er das auch. Und das sieht
da wäre ich gespannt.
Rosenberg aus. Ja.
Ja.
Habe ich gerade gesehen.
Bei Yellow,
ich wollte wissen, ob es wahr ist. Bei Yellow, ne? Die ja jetzt kommt
technisch. Yellow ist ja
das sieht tatsächlich sogar richtig cool aus.
Ja, das dachte ich mir nicht.
Da gucken wir uns mal an.
Ja. Schon, wobei das schon, also ich glaube, da ist das Euro unter der Haube. Ne? Also
das macht nichts. Ja. Sieht gut aus. Wird angeschaut.
Ja.
Apropos Euro. Meine Euros sind jetzt weg. Weil ich mal wieder neue Sachen gekauft habe. Unter anderem aber nicht durch das nächste Spiel. Da werde ich auch nicht zu viel drüber erzählen, weil ich glaube, wenn Stefan das mal endlich spielen würde, dann gebe ich noch mal ein bisschen mehr Input.
Es liegt hier.
Also sehr gut.
Wir können noch warten, eine Folge.
Nee, ich muss dir so geschmeidig machen, dass du es auch endlich mal spielst. So, ich habe es dir vor einiger Zeit habe ich es hier schon mitgebracht. Es geht um Golem. Und vielleicht auch ganz interessant, weil ich den Vergleich zu Grand Austria Hotel auch machen kann, weil das besitze ich auch, habe ich auch sehr viel gespielt und wird damit ja sehr viel verglichen. Worum geht's in Golem? Wir sind im 16. Jahrhundert in Prag, passt sehr gut, werden wir in der Folge von Spielen im Urlaub darüber erfahren, weil ich war gerade in Prag in Urlaub und habe tatsächlich mir sogar einen kleinen Startspieler Marker Golem handgemacht gekauft aus dem jüdischen Viertel dort, richtig cool. Und thematisch geht es um diesen, ich weiß nicht, wie man das formulieren soll, ne? Um die Sage des Golems in Prag, der ja, verschiedene Funktionen hat. Also es gibt tatsächlich verschiedene Geschichten, aber eine der Hauptgeschichten ist, dass die Jüdinnen Golems gebaut haben, die sie nachher beschützen sollten. Und ja, das Cover sieht vollkommen düster aus. Ich weiß nicht, was die da geritten hat, weil ehrlich gesagt, ich kenne keinen, der sagt, boah, krass, okay, ja, dann kaufe ich mir deswegen jetzt das Spiel. Sieht ultra creepy aus irgendwie. Und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen creepy. Ein bisschen Frankenstein ist ja auch irgendwie gefühlt drin, weil während dieses Eurogames werden wir auch versuchen, Golems zu platzieren. Haben so ein klassisches Leistenklettern, allerdings mit dem Kniff, dass wir auch nur begrenzt Leisten klettern sollten, weil wenn der Golem unsere Gelehrten überholt, müssen wir am Ende der Runde dafür zahlen. Und wenn wir das nicht können, verlieren wir wertvolle Siegpunkte. Und das, also das ist erstmal so eine der Hauptmechaniken. Und die andere wäre der Auswahlmechanismus, den wir so ein bisschen ausgehend aus dem Hotel kennen. Das heißt, wir haben verschiedenste Aktionsmöglichkeiten und werfen da so farbige Kügelchen rein, anstatt Würfel, wie bei Grand Austria Hotel. Und je nachdem, wie viele dann in der Reihe liegen, desto stärker wird die Aktion, und nimmt der Erste eine Kugel raus, wird die Aktion natürlich auch wieder schwächer. Und ich würde sagen, das ist relativ ähnlich zu Grand Austria Hotel. Der Rest ist schon sehr unterschiedlich. Also ich bin absolut der Meinung, man kann beide Spiele haben. Wer Grand Austria Hotel mag, kann sich das auf jeden Fall gerne angucken. Es ist, denke ich, aber auch kein Muss, wenn man eins von den beiden vielleicht schon hat. Aber es war jetzt im Sale für 15 Euro, glaube ich, haben wir dafür bezahlt. Asmodee verscherbelt gerade so ein paar alte Spiele. Und ich muss sagen, ich habe es überhaupt nicht bereut, es gekauft zu haben. Wir haben es jetzt innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, dreimal schon gespielt. Ich finde den Auswahlmechanismus super. Ich mag das Material auch gerne. Ich mag es, dass man wirklich auch so dass sein Tableau mit dem Spiel ausbaut und über verschiedenste Sachen Siegpunkte sammeln kann. Man kriegt auch noch mal einen Boni, wenn man bestimmte Farben in der Runde an diesen Kügelchen sammelt. Die haben auch noch wiederum andere Möglichkeiten für den Gelehrten. Also alles hängt miteinander zusammen. Und das ist wieder so ein Simone Luciani-Ding. Er hat es zusammen mit Virginio Gigli und Flaminia Brasini gemacht. Virginia Gigli hat tatsächlich auch gerade aus dem Hotel mitdesignt. Und ich muss sagen, das Designer-Team kann es einfach. So, Punkt. Da braucht man nicht viel zu sagen. Das ist hervorragend designt. Ich mag auch das Thema. Ich habe mich am Anfang damit ein bisschen schwer getan. Jetzt, wo ich aber in Prag war und ehrlich gesagt auch dieses Thema an der einen oder anderen Stelle auch nochmal durchkam, wir waren in so einem netten Alchemie-Museum, wo angeblich damals diese Golems gebaut worden sind. Ne? Und da merkt man, okay, das steckt schon viel Historie auch irgendwie drin, und das ist nicht nur einfach irgendeine Sage, sondern das ist wirklich auch eine Geschichte, die in der Stadt geprägt hat. Und ja, ich finde das besser als ein 0815-Thema. Das Thema kommt durch, auf jeden Fall. Es sieht allesamt ein bisschen düster aus, aber ich finde es richtig gut. Ich finde es wirklich fantastisch, und wenn ihr es nochmal für 15 Euro irgendwo seht, dann nehmt euch das einfach mit. Glaubt mir, ne? Wer Eurogames mag, der kann da erstmal zugreifen. Ja, klar ist, er findet das Rad nicht neu. Ja, ist krass. Also es ist, glaube ich, für 60 Euro.
Also wenn du denkst, du kriegst hier ein Trio, kostet 13 Euro. Also so ein simples Kartenspiel, ja.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, ist mit 60, 70 Euro damals an den Start gegangen, ne? Und das ist einfach jetzt nur Restposten. So, es ist 2021, so schnelllebig ist unsere Brettspielszene geworden.
Schade eigentlich, ne?
Das ist eigentlich schade. So, ja. Und das ist auch wirklich ein gutes Spiel. Es ist wirklich ein gutes Spiel, und ich spiele das gerne mal mit.
Ich habe selber noch nicht gespielt, aber tatsächlich mich schon intensiv mit den Regeln beschäftigt. Es steht hier aufgebaut quasi um die Ecke. Und es wartet noch auf meine Frau, die das dann mit mir spielen darf. Die Betonung liegt auf darf. Über den Auswahlmechanismus finde ich mega gut, ne? Also, dass du wirklich sagen, also mit den Kugeln, die sagen, wie groß die Stärke ist, und dann musst du trotzdem noch gucken, welche Kugel nehme ich davon, was nimmt eventuell der andere. Hört sich hervorragend an.
Ja, und es hat dieses, also das, was es mit Grand Austria Hotel noch gemein hat, ist, du hast verschiedene Ecken, wo dir das Spiel richtig einen vor den Latz knallt, wenn du falsch spielst. So, bei Grand Austria Hotel ist das aber was anderes als bei Golem. Also sie haben einen anderen Mechanismus dafür gefunden. Hier ist es wirklich, wenn dir die Golems davonlaufen und du sie nachher nicht mehr bezahlen kannst, dann kriegst du wirklich massivst viele Minuspunkte. Und du kannst, je mehr Golems du baust, desto mehr musst du auch laufen. Ja, und das Spiel wird, also du bist die ganze Zeit, du merkst, okay, dein eigenes Spiel läuft dir irgendwie weg und du versuchst es ein bisschen einzuholen. Und bei Grand Austria Hotel ist es eher nochmal, okay, ich muss das auf jeden Fall beachten und das und sonst habe ich wirklich verhauen. Und das schaffen beide Spiele, obwohl sie komplett unterschiedlich in vielen Punkten sind, schaffen sie es trotzdem beide, dieses Gefühl zu haben. Also wer das bei Grand Austria Hotel nicht mochte, wird das bei Golem auch nicht mögen. Aber wer das bei Grand Austria Hotel mochte, den könnte dann Golem ihn auch interessieren.
Natürlich die entscheidende Frage. Jetzt bin ich Zuhörer von diesem Podcast und habe weder das eine noch das andere. Simon, welches Spiel ist meins? Wo schlage ich zuerst zu?
Das ist echt schwer. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das liegt einerseits am Thema. Ich mag, also mein Herz schlägt ein bisschen mehr für Grand Austria Hotel. Aber da habe ich auch viel investiert, sowohl Zeit als auch, damals gab es noch nicht den Reprint und ich habe richtig gefightet, die Erweiterung zu bekommen. Ich habe Deluxe-Ressourcen und so weiter. Also da stecken 200 Euro drin, in Golem stecken 15 Euro drin. Ja. So, das ist kein Verhältnis, das irgendwie legitimiert werden könnte. Aber mir gefällt das Thema einfach bei Grand Austria Hotel tatsächlich auch sehr gut. Aber bei Golem auch. Aber bei Golem ist es nicht so viel gut. Keine Ahnung, wie soll man das sagen? Ich kann keine eindeutige Empfehlung geben. Ich mag beide gerne. Ich denke, nimmt erstmal das, woran ihr besser rankommt. Ich weiß nicht, wie gut man gerade an Grand Austria Hotel rankommt. Das war ja damals so ein Riesenthema, dass das nicht neu aufgelegt wurde. Und dann hat Asmodee Lookout aufgekauft und oder mit einbezogen und dann gab es plötzlich einen Reprint. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch erzählt. Ist doch Asmodee, ne? Jetzt muss ich
Lookout Games?
Ja. Ich glaube, ja. Ja, das sieht so aus. Ja, 2022. Und dann gab es nämlich einen Reprint und dann habe ich es letztes Jahr auf der Messe tatsächlich auch gesehen für einen absolut fairen Preis. Ich sehe es aber auch jetzt hier,
50 es ist Euro auf Lager. Bei Spieleoffensive.
Ja. Also ich mag beides sehr gerne. Sie sind unterschiedlich genug. Beschäftigt euch am besten einfach nochmal ein bisschen näher. Oder nach dem, was ich jetzt gesagt habe.
Ne? Also hört sich so ein bisschen an, welches Thema mir mehr zusagt, da sollte ich zuschlagen. Also wenn ich sage, ich mag so ein bisschen das düstere Golem-Setting, dann ist das auf jeden Fall ein guter Kauf. Und wenn man sagt, ja, da tue ich mich vielleicht ein bisschen schwer mit und mag so dieses schöne Hotel. Passt.
Ja, und das eine ist mehr so Erfüllen von Quests, von Gästen, die du bestimmte Sachen geben möchtest. Und das andere ist eher so wirklich dieses Leisten und Optimieren von dem eigenen Tableau. Da sind die Unterschiede. Aber bei beiden musst du gut vorplanen. Ja, also ich finde beide super und kann die beide nur empfehlen. Und da ihr an beide sehr gut rankommt, guckt es euch gerne mal an. Und ich bin auf deine Meinung gespannt. Kannst ja dann ein Update geben in der nächsten Gespielt-Folge.
Schauen wir mal.
Nee, du hast gesagt, das ist aufgebaut. Also ja, da ziehe ich jetzt schon drauf.
Ich würde eins von den beiden auch gerne mal spielen. Also Grand Austria Hotel, das ist ja bei diesen Dice-Craftern oder Dice-Placern mit drin. Ja. Und ich glaube, da habe ich noch nie einen von gespielt.
Jetzt, wo du es gesagt hast, ich habe ein bisschen Sorge. Also ich habe ja nicht so viele Chancen, meiner Frau neue Spiele beizubringen. Meine Frau gehört jetzt zu der Gruppe, die am liebsten die Spiele spielt, die sie schon kennt. Ne? Also es ist so, ich habe so pro Jahr 5 Versuche, sage ich mal. So 5 Spiele, die ich neu das mal reinwerfen darf. Die müssen gut gewählt sein, ja.
Also da, du musst ja auch ein paar Partien dann Spaß dran haben.
Genau.
Mit Kuttner Hora also, erstmal ein guter Pick gemacht.
Grand Austria Hotel ist vielleicht da die bessere Wahl für.
Aber hast du das?
Noch nicht.
Ja, nee, dann Stefan, fang mich wieder so an. Du hast doch gerade selber die Frage für die Zuschauer gestellt.
Tja. Tut, was wir sagen, nicht, was wir tun.
Gut. So,
Thomas, was hast du schön?
Wir sind hier schon jetzt darf ich, das ist ja total nett, dass ich noch das dritte Spiel vom Simon zugeschüttet bekomme. Ich kann es aber mal gucken, ob ich es erklärt bekomme. Das war ein Eisenbahnspiel, das wir gespielt haben, aus Simons Eisenbahnbegeisterung und auch aus der Serie, die er hatte. Wobei es eine andere Serie gewesen. Ne? Ride the Rails haben wir gespielt, das ist die Iron Rails Serie, aber verwandt mit dem oder gleicher Verlag wie die Gage-Sachen.
Es ist die gleiche Serie tatsächlich. Es ist eine Serie aus Remakes quasi. Ich glaube, Rail USA hieß es vorher, 2014, und sah halt wirklich ich würde sagen, oh, wenn du dir das anguckst, okay, das hätte ich auch nicht gern spielen wollen. Ja. Also, ne, das ist so eine Irish Goosh, Iberian Goosh, Ride the Rails, das sind Titel, die von Capstone Games irgendwie geremaked wurden, mit dem Artwork von Ian O'Toole, also einer der Designer für Purist, für nihilistisches, aber sehr, sehr cleanes und cooles Artwork. Und der hat das eben auch gemacht.
Minimalistisch, meinst du? Nihilistisch wäre interessant.
Ja, oh Mann, ich habe die ganze Zeit an puristisch gedacht. Aber
Entschuldigung,
dann
dachte, ich bin
ja, ja. Du hast vollkommen recht.
Das war bedeutungsentstellend sonst.
Ja, weil genau. Das ist mir okay. Letztes Mal schon mal passiert. Ja. Deshalb habe ich jetzt so drauf geachtet, dass es mir wieder passiert ist. Toll.
Ja klar, das passiert ja immer. Also was machen wir? Es ist eines dieser schönen, leicht zugänglichen Eisenbahnspiele, deren Faszination ich nicht ganz verstehe, aber die ja irgendwie ein Subgenre in unserem Genre bilden. Wobei ich Eisenbahnspiele gerne mag. Also wir investieren wieder in Eisenbahn-Companies. Derer gibt es 5 verschiedene, die durch 5 unterschiedliche Farben dargestellt sind. Und am Anfang des Spiels gibt es praktisch nur eine Auswahl zwischen 2 verschiedenen Companies, in die wir investieren. Und später kommen noch einige dazu. Wir wollen in Ride the Rails nun in den USA unterschiedliche Städte miteinander verbinden, möglichst mit den Linien, in die wir vorher rein investiert haben. Die anderen Spieler haben die Möglichkeit, praktisch semi-kooperativ in dieselben Eisenbahnlinien rein zu investieren. Und immer wenn ein Passagier dann über diese Linie fährt, kriegen alle Spieler, die in diese Linie rein investiert haben, Kohle. Das heißt, man muss sich seine Feinde und Freunde dort mit sehr viel Bedacht auswählen oder muss eben auch schauen. Jede Runde, das Spiel geht, glaube ich, über 6 Runden und jede Runde investiert man in eine der Companies rein. Und wenn man sich natürlich ein Monopol aufbaut, dann wird man anfällig dafür, dass die anderen einen ausschließen können. Oder man geht halt in alle möglichst rein. Aber beim Scoring ist es praktisch so, dass die Male, die wir in eine Eisenbahnlinie investiert haben, der Multiplikator unserer Punkte sind. Das heißt, Monopolstellung ist stark, richtig saustark tatsächlich. Wir haben allerdings in der ersten Runde zu viert, war klasse, war innerhalb von einer Stunde ein spannendes, interaktives Eurogame wirklich mit einem spannenden Pick-up-Deliver-Mechanismus, der mich auch wirklich abgeholt hat. Und da haben wir erkannt, okay, es ist am besten, wenn man in so 2-3 Companies so ein bisschen was drinstecken hat und dann seine Leute clever fährt, weil das ist schön, auf jeder größeren US-Stadt, die auf der Karte ist, liegt eine Person drauf, also ein Passenger. Wenn der weg ist, wenn er einmal transportiert ist, ist der weg. Das heißt, man kann wirklich lange planen, man arbeitet gemeinsam und das liebe ich ja an Euros. Das ist so für mich ganz oft der Knackpunkt, wo ich sage oder wo ich dann bei Euro nicht weghöre, sondern gucke, wir haben ein gemeinsames Brett, wir haben gemeinsame Ressourcen, die wir irgendwie verwalten müssen. Cool, das ist schon mal gut. Und das machen diese Spiele mit einem Handzettel an Regeln dabei. Ne? Und das Schöne ist, wenn man sich da einmal drauf einlässt, jetzt als Eisenbahn als Thema ist jetzt nicht mein thematischer Traum, aber es ist dann halt wie so eine Spielekonsole, wie wenn man Deckbuilding erstmal begriffen hat, weil man braucht auch bei thematischem Überbau gar nicht so viel erklären, sondern kann einfach sagen, das sind die Regeln für dieses Eisenbahnspiel. Ihr wisst, worum es geht, Eisenbahn-Companies, so und so geht das Scoring, bitteschön. Dauert, wenn man diese Art Spiele kennt, 5 Minuten, tritt keinem auf die Füße dabei und es war ein spannendes Pick-up, den Deliver-Puzzle, wo ich aber gucken müsste, wie die nächsten Partien noch sind. Ob man es dann irgendwann gelöst hat, dieses Puzzle. Ne? Da habe ich mich nämlich im Nachgang noch gefragt, wie viel die Karte hergibt, wie oft der Game State unterschiedlich ist. Ne? Wir haben da
Hast du mal die Bilder bei BGG geguckt? Ich bin ein bisschen beschämt über uns, ehrlich gesagt.
Was wir gebaut haben?
Ja.
Ja, es war die erste Runde. Wir haben halt.
Es war die erste Runde, ja.
Ja.
Also total krass.
Also wir hatten nicht so richtig.
Ja. Wir hatten eine riesige Konkurrenz zwischen Rot und Blau. Und wenn wir uns das jetzt angucken, wenn ich mir die Bilder hier angucke, das ist unfassbar, das ist komplett andere Richtung gegangen und so. Also es ist das. Was mir an dem Spiel so gut gefallen hat und weswegen es einsteigerfreundlicher war als Iberian Goosh, war, dass nicht dieses Aktiensystem dabei war, sondern der Pickup- und Deliver-Mechanismus im Vordergrund stand. Also ich würde sagen, wer jetzt 18xx-Spiele kennt, der greift lieber zu Iberian Goosh, wer aber lieber Zug um Zug und sowas kennt, dann lieber zu dem. Weil das Kluge ist, wir müssen mit unserem Geld überhaupt gar nicht haushalten. Unser Geld sind einfach die Siegpunkte. Das war bei Iberian Goosh anders. Das heißt, am Anfang einer Runde investieren wir in, dürfen uns eine Lok aussuchen, die wir einfach nehmen und wir haben darin investiert. Punkt. So, das heißt aber, Wir haben überhaupt gar nicht, wir haben kein Ressourcenmanagement und das hat dem Spiel unfassbar gut getan, dass wir nicht überlegen, wie teuer ist das jetzt in die Lok zu investieren oder in die. Das fand ich beim anderen super, aber hier hätte es überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Es ist wieder super heruntergebrochen und nachdem jeder sich so eine Lok ausgesucht hat, ist jeder nacheinander dran und baut 5 Loks in dem Sinne, weil wir zu viert waren, in den Farben, wie er möchte, die er besitzt, wo er eine Lok vor sich gesammelt hat. Das heißt, ich kann auch den anderen sowas von die Suppe versalzen. Ich kann Sachen anbauen, die mir nur was bringen oder na, also ich kann auch Sachen voll verbauen. Da ist alles möglich. Und ich fand's super cool, wie spannend das am Ende war. Wir hatten einen am Tisch, der wirklich nur auf eine Farbe gegangen ist und der am Ende wirklich, es war knapp. Also es hat sich nachher in der letzten Runde irgendwie doch noch entschieden und Thomas hat mit seiner guten Strategie, ich glaube aber auch, weil wir schlecht gespielt haben zwischendurch und klar, eben zu breit aufgestellt waren, hat damit richtig gut Punkte gemacht. Und selbst ich, der, ich sag mal, in der Mitte des Spiels sowas von abgehangen war, hat es tatsächlich nachher noch auf 20, 30 Punkte bei 170 irgendwie rangeschafft. Und das fand ich richtig cool. Und es hat so ganz viele kleine Anreize und ist wirklich schnell erklärt, dass ich sage, das ist ein Spiel theoretisch, wenn es jetzt nicht so abstrakt und also vom Thema her so schwer wäre und so aussehen würde, könntest du das theoretisch mit meinen Eltern könnte ich das spielen. Von der Komplexität. Das ist auf einem leichten Kennerniveau. Aber es bietet die Spieltiefe eines großen Spiels in kurzer Spielzeit. Und das finde ich so cool. Vor allen Dingen, weil es wirklich vom Preis, von der Packung, da passt alles. Das ist einfach von vorne bis hinten super durchdacht. Und ich muss sagen, mir hat das tatsächlich sogar ein bisschen besser noch gefallen. Aber auch, weil wir es zu viert gespielt haben, dass Iberian Gouche nicht zu viert so gut funktioniert hatte. Da hatte ich eine super Runde zu fünft. Aber, ich habe jetzt auch Irish Gouche. Wann hast du Bock, Thomas? Gar nicht, hat er gesagt.
Ja, ich muss gucken, wie ich das zwischen meinen Pax Pamir und Pax Penning noch gebacken bekomme. Mein Leben ist Rausch.
Du würdest auch sagen, das hat dir deutlich besser gefallen, ne?
Definitiv, ja. Also es hat mir auch noch besser gefallen als andere Pickup-and-Deliver-Titel. Es hat mich vom Leute-Bewegen, also ein bisschen an Maglev Metro sogar erinnert, dabei, ne, in einer sehr reduzierten Form. Und das fand ich sehr, sehr cool.
Sich die abgreifen, meinst du, ne? Dass man,
ja, genau. Du musst halt mitzählen, dass du sagst, okay, da steht noch einer in New York und da musst du halt wieder gucken, ich will den fahren, wer will den noch fahren? So, ne? Ja. Und lohnt sich das da hinten noch hinzubauen, wenn da keine Leute mehr sind oder wenn ich da keine Leute mehr hinkriege? Und zwar in einer Situation, die jetzt nicht so mangelnd war, dass du da wirklich sagen musst, oh ja, es gibt nur die eine Chance, oh nein, ich habe verkackt, der
zu viele, würde ich sagen. Ne?
Sondern dann hast du, genau, du hast die Qual der Wahl und musst halt dann auch Gelegenheiten sehen und so, ne? Und kannst jetzt auch nicht jemandem komplett was verbauen. Es ist halt so die Marke Eurogame, wo, wenn du jemandem in die Suppe spucken willst, musst du so viel deine eigenen Ressourcen dadurch binden, dass es sich für dich nicht lohnt.
Ne? Ja, also trotzdem hast du eine Dynamik am Tisch.
Ja, klar,
also trotzdem versuchst du gegen gewisse Personen, die gerade vorne sind, zu spielen. Das fand ich so spannend. Ne? Als klar war, du wirst gewinnen oder du wirst weiter nach vorne, dann haben alle anderen geguckt, okay, wir können uns gegenseitig ruhig ein paar Punkte schenken. Hauptsache Thomas kriegt nichts. Also diese semi-kooperative Komponente am Tisch kam super stark durch. Das fand ich richtig klasse. Und wie gesagt, es ist von den Regeln so heruntergebrochen, wie ich mir das manchmal wünsche. Ne? Also gerade für so einen Spieleabend, wo jemand ist wie Stefans Frau, der sagt, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit neue Regeln lernen, sondern du erklärst, zack, geht's los. Super Ding. Also von mir auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Hat mich auch super positiv überrascht.
Ja, und ich fand es, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu bekommen, aber wenn das verfügbar wäre, reden wir hier über 30 Euro,
genau.
Roundabout.
Ich glaube, der Kickstarter für das vierte Spiel der Reihe läuft gerade oder lief vor einer kurzen Zeit. Ich denke, wenn der raus ist, dann wird man auch wieder mehr auf dem Gebrauchtmarkt davon sehen, weil man auch einen Vierer-Bundle kaufen konnte oder einfach ein Gesuch starten. Ich sehe es aber auch im BGG-Market zum Beispiel drin. Also das kriegt man schon.
Ja.
Gut, ein Spiel habe ich noch. Hast du auch noch eins, Stefan?
Ja, ich habe noch.
Dann überlasse ich dir erstmal noch, weil wir jetzt gerade so viel quatschen, dann machen wir noch deins und dann haben wir von der Komplexität auf jeden Fall das Finale erreicht, wenn mein Spiel dann drankommt.
Ja, ich wollte tatsächlich kurz erst über, gestern haben wir Hannibal und Hamlika gespräch. Da sprechen wir heute nicht drüber und das ist, glaube ich, 3,9. Das fand ich schon extremst gut. Das, wir wollten dem Spiel nochmal eine zweite Chance geben. Also es ist interessant, ja, und es geht so nicht.
Es war teuer, sagen wir es mal so, wie es ist, oder?
Das, ja, wir haben viel Regeln gelesen gestern, aber mal schauen. Ne? Es geht so in die Richtung von Ringkrieg und Rebellion, aber dazu zu einem anderen Zeitpunkt etwas mehr. Tatsächlich hier jetzt nochmal ein Spiel, was einfach in den letzten Wochen unendlich oft gespielt wurde bei mir. Und tatsächlich der Hintergrund ist folgender, dass mein Sohnemann hatte bisher eigentlich immer so 2-3 Franchises, mit denen er so gelebt hat. Pokémon, Minecraft und Star Wars. Und jetzt kam es, wie es kommen musste, dass über Disney Plus irgendwann Marvel Avengers entdeckt wurde. Und das führte dann direkt dazu, dass noch direkt am selben Tag Marvel United ausgepackt wurde, weil ich hatte das schon etwas länger und wir hatten das einmal oder zweimal gespielt und das ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und Marvel United ist ein kooperatives Spiel und das konkurriert natürlich da bei uns in der Familie vor allem mit dem hervorragenden, wir Helden müssen draußen bleiben, wofür wir jetzt schon wirklich oft genug gesprochen haben in etlichen Folgen. Und wir sind da immer auf der Suche nach Koop-Spielen, die einigermaßen überschaubar sind vom Regelwerk und sich auch in einer überschaubaren Zeit spielen lassen, wo du jetzt nicht eben 1000 Sachen aufbauen musst. Und Marvel United schlägt genau in diese Kerbe rein. Es ist eben sogar tatsächlich in der Grundbox sehr simpel, in Klammern zu simpel. Aber nun gut, das Spiel, worum geht es? Vielleicht man spielt halt Marvel-Helden und besiegt den Schurken. Oh je, wer hätte das gedacht? Es gibt dabei eine Core-Mechanik, die bei dem Spiel entscheidend ist. Jeder Superheld besteht aus 12 Karten. Die Karten haben ganz simple Symbole und da gibt es wirklich eigentlich nur 3 Unterschiede. Schlagen, eine heroische Aktion und bewegen und es gibt ein Joker-Symbol. Und die sind irgendwie einigermaßen gleich verteilt auf die Karten und jeder Held hat dann nochmal 3 Spezialfähigkeiten auf irgendwelchen Karten. Das sind tatsächlich am Anfang recht simple Sachen. Und die Besonderheit bei dem Spiel ist, dass es gibt ein Schurkendeck, das wird umgedreht und dann wird gesagt, was der Schurke macht. Man bewegt sich in einem Kreis über 6 Orte rum, die alle wieder Spezialfähigkeiten haben. Und je nachdem, wo der Schurke hinkommt, was er macht, passieren Sachen. Die Besonderheit bei dem Spiel ist aber, dass ich erspiele eine Karte aus und dann darf ich die Aktion machen, die auf meiner Karte ist. Und auf der Karte, die mein Mitspieler vorher ausgespielt hat. Also du legst die quasi immer so im Kreis um das Spielbrett drumherum. Das ist so die Story oder eine Linie, wie man möchte. Und das Interessante ist halt eben, dass ich nicht nur meine Aktion mache, sondern das, was mein vorheriger Mitspieler gespielt hat. Und das führt halt zu einer sehr hohen Interaktion. Also sehr hoch in Anführungsstrichen, aber eben, ne, dass man überlegt, alles klar, wo gehen wir hin? Ich habe die Karten, ich brauche das. Was könntest du machen? Was tun wir? Und das Ganze ist einfach nochmal von der Komplexität einfach unter, nochmal einen Schritt unter Helden müssen draußen bleiben, ist aber eigentlich das perfekte Spiel für Leute, die jetzt da draußen sind, sagen, ich habe Kinder und die Kinder haben irgendwie ein Faible zu Marvel, ist es, glaube ich, ein super Einsteigerspiel in der Grundbox. Es gibt dann, wenn man etwas mehr tiefer reinsteigt, Sachen, die immer komplexer werden. Und das, da würde ich jetzt einfach mal 2 Sets empfehlen, wenn man im Marvel-Universum bleiben möchte, ist einmal das Spider-Man-Set sehr gut. Also da kommt mit dem Green Goblin nochmal, finde ich, so einer der interessantesten Bosse zu, die dann, Mechaniken werden doch immer komplexer. Also das ist dann schon, es ist jetzt immer noch kein, in der Region von Marvel Champions, aber es ist schon deutlich mehr, worüber du nachdenken musst. Na, auf jeden Fall Spider-Man-Box kann ich empfehlen und die zweite Box, die sogar Standalone funktioniert, wäre dann die für mich bisher zumindest mechanisch so ein bisschen das Stärkste war, ist die X-Men-Box, die Grundbox. Da ist auch für 37, 38 Euro unglaublich viel Spielmaterial drin. also nicht Spielmaterial, sondern unglaublich viel Spiel drin, weil da gibt es noch einen 1-gegen-1-Modus. Es gibt einen Modus, dass einer den Schurken spielen kann. Der kann dann sogar das Deck, das Schurken, der kann er gewählt die Karten auswählen, dass sie möglichst negativ für die Leute sind. Du hast so Helden wie Magneto, die du sowohl als Gegner spielen kannst, als auch aber als Held, dass er so quasi die positive Seite übernimmt. Und das ist einfach ein Spiel, was eben in dieser simplen Version, also da muss man kein Gloomhaven erwarten, bitte, Vorsicht. Also das ist wirklich eine einfache Version. Die Grundbox kann ich mir vorstellen, dass viele Leute die kaufen und sagen, da werden sie enttäuscht von. Deshalb wäre immer die Empfehlung, entweder die Grundbox mit vielleicht der Spider-Man-Box oder eben diese X-Men Geschichte zu kaufen. Das ist, glaube ich, so die besten Einstiegspunkte für das Spiel.
Ja, das Spiel der großen Köpfe.
Das Spiel der großen Köpfe, ja, das stimmt.
Jede Figur sieht aus wie diese Pop-Up. Heißen die Pop-Up?
Funko Pops. Ja, genau.
Ich glaube, das ist auch eine Anspielung darauf, gefühlt.
Ja, es gibt ja von DC Funko Pop das Spiel, das ist ein Skirmisher, ne? Ja, interessant. Also das hat ja auf jeden Fall sein Publikum gefunden in den Nischen dabei. Ja.
Aber ich habe auch gemerkt bei Marvel Champions, ich hatte es ja auch gekauft und ausprobiert, ich habe es auch wieder jetzt verkauft, weil ich gemerkt habe, das Thema ist es nicht für mich. Ne? Also du musst halt die IP mögen. Und ansonsten ist es halt wirklich sehr belanglos vom Thema her und das ist dann blöd. Na, also das ist leider bei den ganzen IP-Dingern häufig so. Ne?
Dass einen Marvel dann, Champions ist schon auch ein starkes Spiel.
Das ist gut, aber mehr auch nicht.
Oh,
Ich finde es gut, ja. Punkt. Aber es ist vor allen Dingen solo, glaube ich, gut. Ich glaube, ich fand es zu zweit auch schon wenig interaktiv, also wie man sich gegenseitig, also wenn du jetzt ein anderes Spiel nimmst, einen Helden müssen draußen bleiben oder so, da bist du auch so ein bisschen beieinander, was so Absprachen angeht. Welche Karte nehme ich mir, welche nimmst du dir und so weiter. Ich fand, es war schon so ein bisschen eher nebenher spielen bei Marvel Champions. Auch schon zu zweit, das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, dass es vorwiegend auch ein Solo-Spiel ist.
Ja, also ich habe es ja lange Zeit solo gespielt. Die Geschichte von Marvel United geht übrigens so weiter, dass mein Sohn dann irgendwann meinen Marvel Champions hier auf dem Tisch entdeckt hat und wir tatsächlich die letzten Tage jeden Tag mindestens eine Partie von Marvel Champions gespielt haben. Mhm. Ihr hattet ja die Bilder gesehen. Es könnte mehr Interaktivität sein zu zweit, aber ich finde es tatsächlich auch zu zweit auch nochmal schöner einfach, dass jetzt immer so eine Falle ist, ne? Wenn du das mit deinem Sohn spielst, dann ist du natürlich auch ein bisschen biased, ne?
Ich wollte gerade sagen, du bist da emotional befangen und dein Sohn ist voll im Thema drin, ne? Das darf man eben auch nicht vergessen.
Absolut.
Ich fand, wenn du in diesem Marvel-Thema nicht drin bist, dann nervt, also ich kann es nur aus meiner Sicht sehen, dann nervt mich dieses Thema. Dann nervt mich das. Ich denke die ganze Zeit, warum muss das denn jetzt hier Spider-Man? Also Spider-Man kenne ich ja wenigstens noch, aber warum muss das denn jetzt der sein und der? Das ist doch, hätte man da was anderes gewählt, wäre ich drin gewesen wahrscheinlich. Aber irgendwie schreckt mich das tatsächlich sogar ab.
Du hast nicht den Moment, wo du Mechaniken, die aus thematischen Gründen gewählt wurdest, wiedererkennst, so, ne? Weil die Helden funktionieren, wie sie funktionieren, bei Marvel Champions aus thematischen Gründen heraus.
Ja, genau, das fehlt dir
heraus. Und das ist klar. Das zieht da nicht, ja.
Ja, naja, gut. So ist es. Kommen wir zur 4,67, was das Raid-Rating angeht.
Ist es so? Das ist aber ist nicht so. Wenig.
Das ist nicht wenig.
Welches Spiel hat denn so viel?
Es gibt nicht viele, kann ich dir sagen.
Lass her da,
natürlich. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin jetzt voll wieder drin in den Eurogames. Und ich muss mich, glaube ich, beim Herrn Lacerda entschuldigen ein bisschen. Weil
zu
ich,
Recht.
Also nur im übertragenen Sinne. Denn
er hört auch ganz
ja, ich hoffe.
Lange drauf gewartet.
Ja, er versteht da nur nichts wahrscheinlich.
Ja, genau.
Also ich will nicht unterstellen. Ne? Scusi vor allem, ne? Ist der Italiener, bekanntlicherweise. Nein, natürlich nicht. Er ist Portugiese. Kommt doch aus Lisboa.
Guso?
Seine Heimat, sein Heimatort. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls on Mars. Es geht um on Mars und vielleicht muss man. Vielleicht das beste Beispiel dafür, dass man biased sein kann, wie man möchte. Das beeinflusst mich nicht so stark, wie man vielleicht denken könnte. Ich habe einen Riesenschnapper gemacht. Denn ich habe On Mars, ich glaube jetzt aktuell würdest du das wahrscheinlich für 150 bis 180 Euro neu kriegen, im Angebot bei jemand abgeholt. Der hatte das drinstehen, ich habe 2 Minuten später geschrieben, direkt bekommen, hab's persönlich in Köln abgeholt, Grüße gehen raus, falls er uns hört, für 75 Euro. So, wir reden hier von mehr als der Hälfte des Preises und das bei Lasser dann.
Ein guter Deal, ja.
Ein sehr guter Deal. Also ich würde sagen, dass man das jetzt auch heute noch, ne, auch noch Jahre später, würde ich sagen, für 30, 40 Euro vielleicht weniger locker wegbekommt. Ja. Da muss man nicht gleich die Hälfte des Preises runtergehen. Aber super korrekt. Er wollte es schnell loswerden. Ich hatte auch für einen Bekannten auch direkt The Gallerist für 70 oder 75 mitgenommen. Ja, ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich da so einen Riesenschnapper gemacht habe. Aber ich kam nach Hause, wir spielten das Spiel und ich war so ein bisschen, oh, ich dachte so, weiß ich nicht. Hat mich jetzt nicht so ganz abgeholt. Ne? The Gallows bin ich großer Fan, wisst ihr ja. Aber das hatte mich nicht so ganz abgeholt. Und seitdem an war ich immer so ein bisschen anti-On Mars und habe gesagt, boah, nee, also... Ne, Lacerda macht gute Spiele. Ich mochte Kanban auch sehr gerne, habe ich mal mitgespielt, aber On Mars war nicht so mein Fall. So, und jetzt hatte ich aber irgendwie, weshalb auch immer, nach 2,5 Jahren die Idee, komm, lass uns das doch nochmal spielen. Wir sind ja auch ein bisschen älter geworden, was auch immer das damit zu tun haben soll. wir probieren es einfach nochmal. Und wir haben uns nochmal eingearbeitet in die Regeln. Klar, es war nicht mehr viel in unserem Kopf vorhanden davon, weil die Regeln sind halt wirklich komplex. Ne? 4,67 ist schon richtig. Wobei ich sagen muss, der Umfang der Regeln, der geht. Und ich dachte mir auch nach den Regeln, krass, wieso fanden wir das damals denn so komplex? Das geht ja eigentlich von den Regeln. Klar, du bist eine lange Zeit, bist eine Stunde mit Regellesen beschäftigt, so, aber es ist jetzt nicht so, als wärst du komplett überfordert. Und dann geht das Spiel los und du merkst, scheiße, jetzt weißt du genau, warum das eine 4,67 hat. Dieses Vorplan, dieses, man muss dazu sagen, bei On Mars ist es so, ist ein typischer Lacerda einer der besten Eurogame-Designer, würde ich sagen. Und ich glaube auch in der Szene wird er Heavy als einer Euro der Games. Besten. Heavy Eurogames, Entschuldigung. Ja, natürlich die allerheftigsten Expertenspiele. Und es ist so, dass wir auf den Mars zusammenbauen. Das wird den Thomas ganz vielleicht freuen, ne? Weil eben die Marsoberfläche wirklich ein Gemeinschaftsprojekt ist. Also man kann sich vorstellen, wir sind alle zusammen auf die Marsoberfläche gekommen, um dort den Mars zu terraformen, zu besiedeln, wie auch immer. So. Das heißt, wir bauen gemeinsam, aber wir wollen natürlich trotzdem kompetitiv Siegpunkte kriegen. Das Geniale ist, wir haben viele verschiedene Worker-Placement-Felder, aber nicht jedes Feld ist für jeden verfügbar. Warum nicht? Wir haben ein Space Shuttle, das immer von dem Orbit auf dem Mars fliegt und wieder zurück. Und das, je nachdem, wie weit das Spiel fortgeschritten ist, in einem verschiedenen Intervall. Am Anfang fliegt es jede Runde hin und her. Ja, wenn wir ein bisschen was gebaut haben, dann fliegt es nur noch alle 2 Runden hin und her und dann später alle 3 Runden und irgendwann fliegt es vielleicht auch gar nicht mehr. So. Und das ist ein super cooler Mechanismus, weil einem dann manche Worker-Placement-Felder einfach fehlen und man versucht es durch Zusatzaktionen, die man Lacerda typisch einfach auch kennt. Ich glaube, jedes seiner Spiele ist damit irgendwie auch voll. Versucht man irgendwie das, was man gerade braucht, noch irgendwie auszugleichen und irgendwie einen Weg zu finden, das gut zu schaffen. Und dabei ist es weniger thematisch als ein Terraforming-Mars. Das muss man ganz klar sagen. Das hatte mich damals auch gestört. Aber es ist auch trotzdem anders. Also mich stört am meisten, dass man den Mars sieht, aber alle Felder überhaupt gar nicht auf dem Mars sind. So, das ist eins der Sachen, die mich einfach die ganze Zeit stören optisch. Ansonsten sieht es fantastisch aus. Aber es ist auch von dem, was man tut in dem Spiel, irgendwie schon mechanisch thematisch. Man muss forschen, man muss die Lebenserhaltungssysteme ausbauen. Man braucht ein gewisses Level an Technologie. Man kann aber auch das vom anderen ungefragt benutzen und sagen, ich benutze mal dein Technologielevel. Dafür kriegst du zwar einen Bonus, aber du kannst nicht Nein sagen. Es gibt, was ich total genial finde, einen Mechanismus, der das Spielende einläutet, der flexibel gestaltet ist. Das heißt, wir ziehen am Anfang 3 verschiedene Bedingungen Und immer wenn wir zu diesen Bedingungen beitragen, sinkt der Zähler um 1. Wenn er auf 0 geht, haben wir quasi eine von 3 Bedingungen erfüllt. Und wir bekommen dafür aber auch noch einen Bonus, werden also auch noch angespornt, das zu machen. Und das variiert von Partie zu Partie. Und so werden die Partien doch unterschiedlicher, als ich am Anfang tatsächlich angenommen hatte. Und es ist ein Spiel, was hochkomplex ist, was mir trotzdem jetzt echt gut gefällt, wo ich sage, ja, ich bin froh, es zu haben. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mir auch gerade Kanban EV gekauft. Ich hatte das damals noch einmal mitgespielt und weiß, dass ich es damals sehr gut fand und so eine Mischung aus On Mars und The Gallerist war. Und ich es vom Thema auch sehr gerne mag. Und ich bin wirklich gespannt. Also ich freue mich da jetzt auch wirklich wieder gerne sehr drauf. Das sind so auch Sachen, die spielst du nicht jede Woche. Zumindest auch nicht jede Woche die gleichen, weil dann ist es vielleicht doch zu, dann dieses Eurogame-Problem, dass es dann doch ein bisschen zu ähnlich ist für mich. Aber ich habe jetzt richtig Bock, mich in Kanban auch wieder einzuarbeiten und muss sagen, dass mich On Mars doch jetzt positiv überrascht hat, oder ich mich selber positiv überrascht habe, weil es mir dann doch gut gefallen hat. Und ja, ist wirklich den Grips anstrengend, aber richtig cool. Also mir hat es gut gefallen. Thema Produktionsqualität rechtfertigt den Preis nicht. Was mir aber jetzt nochmal aufgefallen ist, es gibt ja so diese ganz dicke Pappe, die bei diesen Spielen dabei sind von Lacerda. Und die ist total super, aber sie bröckelt die ganze Zeit. Du hast immer diese kleinen Flusen von Pappe irgendwo rumfliegen auf der Spieledecke. Finde ich total nervig. Frage ich mich auch, warum sie das gemacht haben. Ansonsten bedruckte Meeple, gibt sogar ein Inlay mal endlich. Ja, aber du zahlst dann, ist es eine Investition? Ist es auch so ein, wie soll man das sagen? Das ist schon der Mercedes. Oder also eher der Lambo.
Ich wollte gerade sagen, ne, das
eher der Lamborghini.
50 Euro, das ist eine Ausnahme. Ne?
Das war eine Ausnahme. Da muss ich auch immer dann denken.
130 Euro für ein Lacerda-Spiel selbst gebraucht. Ne?
Ja, mittlerweile sind die Preise nochmal 20, 30 Euro höher gegangen, tatsächlich leider, wenn du nicht Glück hast. Ne? Also ich denke auch, man braucht auch nicht so viele von denen. Ne? Nehmt euch das, was euch Spaß macht. Ich finde, The Gallerist ist nach wie vor mit das Beste. Aber es ist auch das Zugänglichste. Ne? Und da hat jeder seinen eigenen Liebling. Und ich möchte auch die anderen spielen, auch wenn Inventions im Moment so ein bisschen, will ich sagen, zerrissen wird, aber wenn viele sagen, es ist zu komplex und auch zu gewollt komplex, ich möchte es zumindest mal testen. Ich muss sagen, ich bin gerade, komischerweise, ich weiß nicht, woher das kommt, bin ich gerade voll drin.
Ja. Hat ja 4 Spiele in den BGG Top 100.
Ne? Ja.
Gallerist, Kanban, On Mars und
ja.
Lisboa.
Lisboa auch. Ah, krass. Genau. Ja, ist die Hauptstadt, wo er herkommt, genau. Bot Factory habe ich davor gewarnt. Mercado de Lisboa warne ich ebenso vor. Das sind beide Spiele, die ich nicht empfehlen kann. Er sollte einfach bei seinen Expertendingern bleiben. Ich fand CO2 damals auch noch ganz interessant. So ein kooperatives Heavy Euro Game, wo wir versuchen, die Welt irgendwie zu retten vor dem Klimawandel. Fand ich auch ganz cool. Also er hat sehr viele coole Sachen. Ich fand Weather Machine tatsächlich nicht so spaßig, bin ich ehrlich. Hat aber auch von den Bewertungen, ist es auch unter den anderen, komischerweise.
Ja.
Also deutlich, deutlich drunter. Ich denke, dass das allgemein einfach nicht so krass ankommt. Ist Inventions dagegen, ne, dieses absolut heftige, ist jetzt bei einer 4,7. Das ist auf jeden Fall wieder höher bewertet. Also da habe ich irgendwie doch noch mal Lust, mir das anzuschauen. Ja. Aber mal schauen. Und die vielleicht ja auch die Koop-Erweiterung für On Mars. Da gibt es ja auch eine.
Gegen Aliens, ja.
Hast du die gespielt?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe noch kein On Mars gespielt, also daher.
Ja, okay. Ja, das sieht auch interessant aus. Vielleicht hole ich mir das auch mal.
Ich mag ja bei sowas wie Kanban, dass du eigentlich das ja ein relativ einfaches Spiel ist. Ja, also einfach in Form von, hey, das ist eigentlich nicht, du bewegst deine Figur darunter, hast hier 5 verschiedene Sachen, kannst irgendwo was machen und gefühlt, dass das relativ leicht erklärt ist und dann so im Hinten hinaus so eine erhöhte Komplexität kommt. Ist das bei On Mars ähnlich oder würdest du sagen, das ist auch schon in der Erklärung ein bisschen komplexer?
Also ich würde sagen, The Gallerist braucht man, wenn man geübt ist, 35, 40 Minuten zum Regeln erklären. Bei On Mars würde ich sagen, bist du schon nochmal bei 15-20% drüber. Also es ist definitiv umfangreicher. Ich würde sagen, eine Stunde ist schon, wenn man mit Rückfragen und so, wie ich sage, eine Stunde. Ich finde aber auch dort, du hast halt sehr viele Worker-Placer-Felder, die auch irgendwie ineinander greifen, aber die Komplexität kommt halt wirklich durch deine Planung. Wann mache ich welche Aktion? Das ist so entscheidend. Das ist bei anderen Lacerdas vielleicht gar nicht so krass entscheidend, aber bei OnMars ist es total wichtig. Wenn du verpasst den, also wenn du sagst, ich bleibe jetzt auf der Mars-Oberfläche und das Shuttle geht ohne dich rüber, dann bist du erstmal auf dieser Mars-Oberfläche. Und dann musst du eben auch schauen, die Worker-Felder auszunutzen. Die sind ja auch vielleicht von dir schon besetzt und auch von den anderen, weil du kriegst die erst wieder zurück, wenn du wieder auf dem Planeten landest. Und du musst dafür dann wieder mehr Ressourcen ausgeben. Du hast nur begrenzt Möglichkeiten. Und wenn du dich dann wirklich dazu entscheidest, da zu bleiben, brauchst du einen guten Plan, weil du bist erstmal dann mehrere Züge dort. Und das finde ich wirklich klug. Also mir hat das wirklich gut gefallen. Das kenne ich auch aus wenig anderen Spielen so, dass man dieses Zusammenbauen und Zusammenmachen, aber ohne, dass es sich so anfühlt. Also klar, du hilfst dir so ein bisschen gegenseitig und kannst dir dadurch Sachen verbauen, aber es ist trotzdem ein ziemlich krasses Eurogame im ja. Konstrukt mit Kern-Worker-Placer.
Was mir gestern wieder aufgefallen ist, als wir uns hier an Hannibal und Hamlika herangewagt haben, ist, wie relevant bei solchen Spielen einfach eine sehr gute Anleitung ist. Mhm. Und die von Hannibal und Hamlika, die war unglaublich schlecht. Also das ist, also so sehr habe ich mich schon selten lange nicht mehr über eine Anleitung aufgeregt. Da braucht es auf jeden Fall Videos. Und ja.
Ja, ja, nee, das kann Lacerda gut. Ja, also ja. Die Regeln sind super klar. Ne, das ist viel Regellernen. Du kannst auch mal einen Punkt vergessen. So, das ist bei einer Fülle an Regeln okay. Aber es ist nicht so, dass du da mit drei Fragezeichen drüber sitzt und denkst, Und ich glaube, dass deshalb auch Lacerda-Spiele so beliebt sind, weil sie auch sich einfacher sind anzueignen als jetzt beispielsweise ein GMTM-Spiel. Ja? Also wenn du es jetzt vergleichst mit so einer Anleitung von weiß ich nicht, die Gleichgewicht des Schreckens würde ich jetzt gar nicht mal nennen wollen, sondern irgendeine andere von GMT-Sachen so. Die sind super geschrieben, aber die sind komplexer zu verstehen. Das ist auch eine andere Sprache gefühlt. Ne, ich habe ja schon mal gesagt, das fühlt sich so an, als hättest du jetzt eine Doktorarbeit gelesen bei GMT. Bei Lacerda nicht. Da hast du einfach nur eine Fülle und musst das im Kopf haben, aber es ist zugänglich, wenn du dir die Regeln anschaust. Und es ist auch logisch. Und ja, also für mich, er ist einer der besten Autoren, die wir haben. Das ist so. Ne, auch von der Verzahnung und allem drum und dran. Nur schade, dass er, oder ich hoffe, dass er mal wieder ein paar interessantere Themen wählt. Ne, wobei ich Inventions eigentlich auch ansprechen finde.
Ich frage mich da immer, inwieweit das so ein gewisser Druck ist, da jetzt gefühlt jedes Jahr ein Spiel rauszubringen. Ne, dass du sagst irgendwie, wenn ich mir überlege, bei Spielen dieser Komplexität, glaube ich, das ist schon auch nicht einfach und da musst du wahrscheinlich viel playtesten und drüber nachdenken und ist das vielleicht mittlerweile, ich weiß nicht, ob das wirtschaftlicher Gedanke ist, dass du sagst, ich lebe davon, keine Ahnung, oder woher das kommt, ne? Aber dass das vielleicht mal so gefühlt hat, ist das so ein Assassin's Creed
das ist mittlerweile, ist so ja auch bei, ne?
Das Druck ist, ja auch ist bei da, den ich Dingens. Muss delivern.
Das ist ja auch bei wie heißt denn der Tscheche? Von Woodcraft und Co. Sag mal schnell. Es ist zu spät am Abend.
Wladimir
Suchi. Ne, auch dort ist es ja. Und da finde ich, leidet aber die Qualität mehr. Ne, also, weil ich habe das Gefühl, der Lacerda, also weil auch Inventions jetzt auch bei BGG so gut angekommen ist. Ich glaube, bei Weather Machine war vielen das nicht neu genug und vielen auch das Thema ein bisschen zu egal. Inventions ist ja so ein Thema, das würde auch den Thomas wiederum ansprechen, ne? Thema Civ, also ein Zivilisationsspiel. Ich weiß nicht. Also, er guckt gerade so ausdruckslos, ich glaube, er ist rausgeflogen aus der Leitung, aber Thomas, wenn du noch da bist, dann gib uns ein Zeichen. Er guckt halt sein
5. Er ist wirklich rausgeflogen, glaube ich.
Ich glaube auch. Aber ja, jetzt ist er rausgeflogen. Okay, gut.
Endlich können wir über Eurogames reden.
Oh nein, dann musst du die Nudel der Woche machen.
Ja, das wird, glaube ich, nicht. Also,
wir sind in einer Stunde 50. Wir müssen anders. Das geht ja gar nicht, was hier schon wieder passiert.
Ich weiß auch nicht.
Wir machen auf jeden Fall die Eurogame-Folge demnächst. Ich habe noch echt ich meine die Eurogame, die besten, also eine Top 3 mit Thema Eurogame, was auch immer wir da benutzen für Mechaniken oder für Top 3 Designer im Eurogame-Bereich oder sonst irgendwas. Irgendwas werden wir machen, weil ich merke gerade, dass ich hatte vor ein paar Wochen gesagt, ich bin da ein bisschen müde von. Jetzt geht's.
Hast du schon Darwin's Journey gespielt?
Nee, würde ich aber jetzt auch spielen.
Ja, okay.
Now we're Hast du es?
Ich habe es noch nicht gespielt, nein, also tatsächlich auch nicht. Und ich hatte es nur, irgendwo hatte ich es wieder gesehen auf YouTube, irgendwer hatte das relativ weit vorne in seiner Liste. Und
es wird sehr beliebt. Ne? Und das wäre auch ein Ding, was ich mir... Ich habe jetzt noch Rats of Vista bestellt, also die Ratten von...
Ja,
sehr gut. Auch wieder Simone Luciani, aber ein bisschen seichter. Das will ich auch noch mal...
Nucleum hattest du gespielt, ne?
Nucleum habe ich gespielt, ja.
Wie fandest du
das? Das hast du ja auch gespielt.
Ja, genau.
Haben wir schon drüber gesprochen.
Fand ich schön.
Also wir haben ich habe ja auch ein bisschen was von den anderen, ja, also es gibt ja noch genügend von den anderen Jahrgängen, die gut sind, die sich auch etabliert haben, auch über die Zeit hinweg, wo ich sage, da kann ich ja auch da nochmal reinschauen, ne? Es ist ja gar nicht notwendig.
Necrony kommt jetzt auf Deutsch.
Ja, habe ich auch schon gespielt, auch ein super Spiel.
Mega gut.
Wobei ich da nicht weiß, wie gut es zu zweit ist, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, aber... Und Skellig hat die Preise schon ordentlich angezogen. Ich meine, gut, Inflation und so weiter, aber mal schauen. Okay. Ja, wobei es geht vom Preis, glaube ich. Ja, da muss man einfach auch sonst mal ein bisschen Geduld haben. Wartet mal wieder, bis 15 Euro kostet. Ah, nee, ist ja nicht Asmodee.
15 Euro für Golem.
Ist schon krass, ist schon traurig, für Golem. Ne?
Das kann ja
ist schon echt krass.
Also frage ich mich, also es kann ja nicht mal die Produktionskosten sein, oder?
Doch, wahrscheinlich. Ja, die Produktionskosten schon. Und ich sag mal, das ist für die ein Ladenhüter gewesen. Ganz ehrlich, für 40 hätte ich es mir auch nicht angeguckt, ne? Bin ich jetzt auch ehrlich. Wenn ich es gewusst hätte, wie gut.
Zahlen? Also würdest du angenommen, das wäre jetzt der Preis, würde jetzt wieder einpegeln bei 40, würdest du sagen, ist schon gerechtfertigt. Aber du hättest eben nicht drauf geschaut.
Ja, also für 60, na gut, nein, ich weiß nicht. Also ich bin nicht traurig, es jetzt zu haben. Na, auch für den Preis, aber ich hätte auch das Doppelte, also ich hätte auch 30, kann man auch locker auf dem Gebrauchtmarkt zahlen. Ich glaube, viel mehr muss man auch nicht hinblechen. Auch wenn man die Aktion vergisst. Ich finde, diese Preisgestaltung, die ändert sich auch irgendwie die ganze Zeit. Und naja, was ist denn jetzt mit Thomas los?
Ja, es sieht so aus, als musst du die Nudel des Tages
übernehmen. Ja, komm, dann machen wir die Nudel des Tages. Wir gucken mal, was ist denn die komplexeste Nudel? Was sagt ChatGPT? Die komplexeste Nudel ist die Mafaldine, auch bekannt als Reginette. Okay, die muss ich mir jetzt selber erstmal anschauen, sonst bereitet Thomas das immer vor. Ja. Oh ja, das ist, kann ich verstehen. Mafaldine, interessant. Das ist so eine, die habe ich noch nie gegessen, glaube ich. Ah, vielleicht einmal. Das ist so eine geriffelte.
Ja, ja, ich sehe es.
Ah, die ist ja crazy. Wer ist die denn? Wobei, ich glaube, die kann die Soße richtig gut aufnehmen, ne? Also irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Bock drauf.
Auf jeden Fall die passende Nudel zur Folge. So viel kann man schon mal
sagen. Ja, das kann man, vor allen Dingen ist ja auch ein bisschen schlangenartig. Ne? Oh. Also es passt. Ja, ich hoffe, ihr seid noch dran
geblieben. Das ist ja jetzt der Bonus-Content quasi. Ne? Die Leute, die schalten ja jetzt vorher normalerweise ab. Ich kann dir noch sagen, nach unserer Spiel-des-Jahres-Folge habe ich mir Silber und Gold Pyramiden gekauft. Silber und Gold Pyramiden. Aha. Ja. Das kann ich empfehlen. Das ist ein Spiel, empfehlen für wirklich seichtes Roll and Ride.
Ne? Also, ich mochte Silber und Gold damals auch gerne. Es hat dann irgendwann auch gereicht.
Ja, genau. Das ist kein, also das ist auch so ein Beginnerspiel. Ne? Also da gibt es also alle. Ja. Das hast du mal und das spielt sich ja super schnell runter. Ne? 10 Minuten bist du fertig.
Ja,
Also 12 sein. Ne? Und da hast du eigentlich auch bessere generell interessantere Roll-and-Rides, aber für diese Simplizität und auch diese kleine Schachtel und das Pyramiden oder Pyramids, das ist, glaube ich, auch der deutsche Titel, nochmal cool verbessert. Also wenn man keins von beiden hat, kann man das direkt kaufen und das hat echt schöne Mechaniken. Das bringe ich mal mit.
Der bringt es mal mit.
Das super schnell gespielt und nochmal kleine Verbesserung.
Wobei ich mir denke, dann spiele ich tatsächlich immer lieber Patchwork. Das ist auch so ein bisschen Tetris-Puzzle-Mechanismus und das ist dann nur noch kompetitiv dabei mit coolen Mechanismen. Das mache ich dann auch immer noch, also sehr
den
gerne.
Den Uwe Rosenberg-Patchwork?
Ja. Der ist ja auch mit Tetris-Form und so. Es gibt einfach sehr viele Tetris-Games.
Also erstmal ist Patchwork natürlich auch ein super Spiel.
Ja.
Zwei Spiele spielen, ja. Aber das Pyramids ist quasi noch ein bisschen anders, in eine andere Richtung gedacht. Okay. Also, dass du noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hast, durchzuüberlegen. Und du, ey, das ist super schnell. Du holst es raus, das geht sofort los. Bei Patchwork musst du ja noch alles einmal schön verteilen. Ja, Patchwork ist natürlich auch. Patchwork ist schon ein besseres Spiel, ne, als das. Aber.
Ja, wir gucken mal. Schon gut. Würden wir euch jetzt aber wirklich nach fast zwei Stunden, wir müssen an unserer Zeit arbeiten. Es tut uns leid. Beim nächsten Mal suche ich nicht vier Spiele raus, kann ich sagen.
Die drei Stunden kriegen wir auch noch hin. Also
hör auf. Gut, macht's gut. Macht euch eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis dahin.
Ciao.